Also 15 Minuten ungefähr werde ich wohl so, werde ich mit Sicherheit dabei sein.
Juhu, dann fangen wir am besten im Roundup an. Das kriegen wir in einer Viertelstunde vielleicht durch.
Ja, ich fange einfach an.
Ja, besser ist das.
Ja. Moin Moin und herzlich willkommen zum Dolphins Drive, eurem Podcast über die Miami Dolphins, der Franchise, die ja jetzt seit quasi, wenn ihr es hört, eine Woche, wir haben heute Mittwoch, also ihr hört es Freitag, seit einer Woche, seit fünf Tagen, heute ist es schon wieder wild, sich beim Senior Bowl die Beine in den Bauch steht und die Talente-Coach, die in den Draft kommen, was ja für die Dolphins mit den 2,5 Millionen Draft-Picks, die wir haben, schon mal gar nicht so unwichtig oder so uncool ist. Ja, und wenn es heißt Dolphins Drive, dann heißt es natürlich, ich mache das hier nicht ganz alleine, sondern ich habe heute auch den Tobi wieder mitgebracht. Moin, Tobi.
Moin.
Und auch der Michel ist heute wieder mit dabei. Moin, Michel. Ja,
hallo.
Mensch, warum wir jetzt so lachen müssen, ist, weil wir gerade die Begrüßung zum zweiten Mal aufgenommen haben, weil eigentlich hatte Michel Wurst im Auto und konnte nicht, aber jetzt kann er doch kurz. Und deswegen würde ich vorschlagen, Michel, du kannst anfangen mit was du willst, weil solange du hier bist, wollen wir natürlich über das reden, worüber du reden möchtest.
Oh, ja, wie gesagt, es ist nur 15 Minuten und viel länger werde ich tatsächlich nicht Zeit haben. Ich weiß dementsprechend gar nicht, was ihr heute für Themen habt, was, deswegen fange ich mit dem an, worüber ich mich am Wochenende, was mich am Wochenende so, naja, Rico wird's gefreut haben, mich hat's sehr geärgert. Ich habe das Spiel mir angeguckt, Tampa Bay gegen Green Bay. Und man weiß ja mittlerweile, dass sogar ich mittlerweile ran so ein bisschen scheue wegen der und bin auf der Saison gewechselt. Und das hat mir halt keine Ruhe gelassen. Es ging die ganze Zeit nur darum, Tom Brady, der Quarterback, der Geschichte schreibt, der Quarterback, der das und das schaffen kann. Rico, jetzt ist er tatsächlich der erste Quarterback, der es schafft, sein Team in ein Heim-Super Bowl zu führen. Wie sehr hast du dich gefreut?
Oh, mir war, also ich habe mich schon ein bisschen darüber geärgert insgesamt, weil die Packers es nicht hingekriegt haben, weil die Packers dumme Entscheidungen getroffen haben und dann, also weil das Spiel, so wie es gelaufen ist, war es, die größte Schuld liegt bei den Packers. Das Problem, was ich aber allerdings habe, ist zum Beispiel, dass bei dem Spielzug kurz vor der Halbzeit, wo die Interception zustande kommt, ist ein klares Holding. Man sieht das Shoulder-Pad des Spielers der Packers. Deswegen fängt der Defensive Player der Buccaneers die Interception. Deswegen kommen die Buccaneers in Ballbesitz. Und dann verkacken es die Packers wieder, sodass die Buccaneers scoren können. Fun Fact an dieser Stelle, Aaron Rodgers hat in seinen letzten drei Championship-Games, in seinen letzten drei Niederlagen in den Playoffs jedes Mal kurz vor der Halbzeit ein Turnover produziert und jedes Mal hat die gegnerische Mannschaft gescored, die letzten drei Male. Und das hat dieses Spiel quasi im Endeffekt mitentschieden. Weil kurz vor Ende gab es halt auch so ähnliche Szene, war auch eine klare DPI, diesmal ist die Flagge geflogen, alles okay, hat mich nur geärgert, hätte man da auch mal die Augen zudrücken können. Wiegt sich zwar nicht gegenseitig auf und ist eigentlich auch gegen das, was ich so sage, okay, nur weil ich einen Fehler gemacht habe, mache ich jetzt nicht automatisch zwei. Aber es war doof. Und dass Matt LaFleur nicht für den vierten auszuspielen ist, so kurz vor Schluss, das war auch so eine Geschichte. Also die Packers haben es im Prinzip selber schuld gehabt. Nichtsdestotrotz hat Tom Brady eine überragende erste Halbzeit gespielt. Die zweite war halt einfach schlecht. Und die Packers haben es aber nicht geschafft, daraus Punkte zu produzieren. Und dementsprechend ja, war es die Schuld der Packers. Ich habe mich jetzt nicht gefreut, oh Wunder, weil ich hätte mich am meisten gefreut, wenn die Packers tatsächlich den Super Bowl holen, weil ich auch die Chiefs dieses Jahr ungern als Super Bowl-Sieger habe und die Buccaneers sowieso nicht, wegen dem Heim Super Bowl, wegen Tom Brady, aber auch die Chiefs nicht, weil sich auf Twitter nochmal für diesen Head-to-Head-Tackle gegen die Browns so, oh, geiles Tackle, das ist so eine klare Flagge und im College wäre man dafür ejected worden. Das finde ich einfach nicht sportlich unfair und muss man nicht auf Twitter austragen. Und dementsprechend hätte ich mich, waren nur die Packers meine Wahl und jetzt ist nur noch Pest und Cholera im Super Bowl. Und, ja.
Ja.
Und dementsprechend, ja.
Tobi, ich weiß, dass du während des Spiels ganz frustriert geschrieben hast und wieder wird Brady etwas angerechnet, wofür er nichts kann.
Naja, also nichts kann ist nur halb richtig. Rico hat ja gesagt, in der ersten Halbzeit hat er wirklich ein sehr gutes Spiel gemacht, aber gerade in der zweiten Halbzeit, also über die Ziellinie gebracht und dafür gesorgt, dass das Spiel gewonnen wird, hat nicht Tom Brady, sondern die Buccaneers Defense auf der einen Seite und die Blödheit der Packers auf der anderen Seite, weil Chancen und Möglichkeiten, das Ding zumindest in die Verlängerung zu zwingen, hatten sie genug. In ausreichendem Maße.
Ja, also ich sag ganz klar, ich habe in der Beziehung einen schönen Post gelesen, der das Ganze fand ich ganz schön zusammenfasst. Und zwar Tom Brady, der erfolgreichste Quarterback aller Zeiten, das wird kein Mensch bestreiten können, weil immer das passende Gesamtpaket da war. Ja, war es die Offense, war es das Coaching, ist es beides zusammen, vernünftige Spieler und so weiter. All das zusammen, dieses Gesamtpaket führt halt dazu, dass Tom Brady selbst meistens gar nicht so überragend viel dazu tun musste, sondern quasi mit dem Team zusammen das gemacht hat. Er war also auch nicht immer der herausragende Spieler oder sowas, der diese Erfolge geholt hat. Im Gegensatz zu einem GOAT, Greatest of All Time, wo man vom talentiertesten Spieler aller Zeiten spricht. Da war jetzt von Aaron Rodgers die Rede. Da gehe ich persönlich jetzt nicht unbedingt mit. Das ja, ich gehe aber auch nicht tatsächlich mit. Man möge mir das jetzt verzeihen. Ich gehe auch
nicht
mit
Dan Marino. Nein.
Aber
Blasphemie.
Ja, ich gehe auch nicht mit Dan Marino. Aber tatsächlich, das finde ich ist ein gewaltiger Unterschied. Und das hat man in diesem Spiel wieder gesehen. Also die Buccaneers waren letztendlich vom Gesamtpaket her besser. Ich glaube, darüber braucht man gar nicht diskutieren. Und ich fand es sehr schön, was Adrian Franke, ich glaube ja, was er geschrieben hat, als er gesagt hat, naja, also die Entscheidung, das Field Goal zu machen, darüber kam, anstatt kurz vor Ende des Spiels, anstatt auf den Touchdown zu gehen, darüber kann man diskutieren. Aber das Entscheidende wäre gewesen, danach noch einen Stop bei Tampa Bay hinzubekommen. So oder so. Und Tampa Bay bei 0 Punkten zu halten. In über 2 Minuten. Selbst wenn sie den Ausgleich geschafft hätten. Und das haben sie fast das ganze Spiel über nicht hinbekommen. Und deswegen ist das eigentlich, also den Stop hätte es so oder so gebraucht. Und deswegen ist die Entscheidung nicht so dramatisch. Aber nochmal, das zeigt eigentlich, dass das ganze Team, das ganze Drumherum, da eigentlich passte. Und das war halt eben, wie so schön gesagt, nicht Tom Brady, der das Spiel gewonnen hat. Genauso wenig wie Josh Allen das zweite Spiel gewonnen hat. Er hat es auch nach Punkten verloren. Und jetzt kommen schon die lieben netten Sprüche mit von wegen, ja, also ich habe es gehört von dem Frank, den wir alle kennen von der Pets Nation Hannover. Wie war das? Hinten kackt die Ente und entscheidend ist, wie man in den entscheidenden Spielen spielt. Tobi, was sagst du denn zu Josh Allen und seiner Leistung? Oder der Leistung seiner Bills sogar?
Ja, also man hat auf jeden Fall in dem Spiel deutlich gesehen, dass Kansas City nicht nur aus Patrick Mahomes besteht, sondern dass die Defense vielleicht nicht ganz so schlecht ist, wie sie an der einen oder anderen Stelle gemacht wird. Da waren ein paar ganz schön gute Spielzüge dabei. Sie haben es geschafft, dass sie Josh Allen kontrolliert haben, der nun wahrlich auch nicht sein bestes Spiel gemacht hat. Nichtsdestotrotz, die Bills sind ja nicht umsonst ins Halbfinale gekommen. Also, also ich würde Josh Allen jetzt nicht als Top, Super, Über, Duper, Elite-Quarterback feiern, aber die starke Saison, die nimmt ihm keiner. Und dass du gegen Kansas City das Halbfinale verlierst, das kann passieren.
Ja, also jeder weiß ja, dass ich zu Josh Allen stehe, dass ich sage von wegen, eigentlich bin ich bei ihm sehr, 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 sehr vorsichtig. Er hat meiner Meinung nach absolut am obersten Limit die Saison gespielt und das war phänomenal gut. Das kann man sagen. Er ist ein Top 5 Quarterback gewesen für mich diese Saison. Ob er das auf Dauer ist, muss er noch beweisen. Und ich finde, dieses Spiel ist ein wichtiger Hinweis darauf. Denn ich glaube, bei Josh Allen muss wirklich alles passen. Und die Frage ist, ob die Entwicklung auch so weitergeht, bis er sich so stabilisieren kann. Und das sah jetzt gerade eben nicht so aus. Ich würde nicht sagen, dass er das Spiel verloren hat, aber er hat sein Team halt eben nicht getragen. Und Kansas City ist verdient. Kansas City ist verdient in den Super Bowl gekommen. In dem Spiel zumindest verdient. Wobei auch sie gezeigt haben, dass sie nicht unschlagbar sind. Und ich will jetzt noch keine Prognose abgeben, weil da haben wir noch ein paar Wochen Zeit zu. Aber Rico, was ist deine Meinung zu der Situation?
Zu Josh Allen jetzt?
Und der Niederlage der Bills.
Ja, also man hat mal ein schlechtes Spiel. Es ist natürlich verdammt ungünstig, wenn das Spiel jetzt im AFC Championship Game ist. Das ist natürlich dann verdammt bitter. Aber auch, ich sag mal so, damals die Jaguars, gut, die hatten jetzt nicht so einen guten Quarterback, aber auch die haben ja damals gegen die Patriots haben die auch ihr schlechtestes Spiel. Nicht, dass Josh Allen jetzt das schlechteste Spiel die Saison hatte. Er hatte ja zwischen, keine Ahnung, Spieltag, 4 bis 8 oder 9 oder so, hatte er auch schon mal so einen Down. Und die Chiefs muss man, keine Ahnung, die Chiefs haben es geschafft, über die Saison auch eine gute Defense auf die Beine zu stellen. Was man am Anfang der Saison überhaupt nicht gedacht hat. Und das, ist eigentlich, warum haben sie gewonnen? Das hat zwei Gründe. Ein, weil Patrick Mahomes ist. Die Leiste war halt wieder, also Patrick Mahomes und Andy Reid ist halt so, wir hatten jetzt in der AFC 20 Jahre Bill Belichick und Tom Brady. Und ich befürchte, dass wir jetzt irgendwie 15 Jahre Andy Reid und Patrick Mahomes haben. Weil, also, der Junge wird ja nicht schlechter, der wird vielleicht mal ein schlechteres Jahr haben, aber wie Aaron Rodgers so schön sagt, ein schlechtes Jahr bei ihm ist für andere ein Career Year, und das könnte man auch auf Patrick Mahomes beziehen. Aber der größte Grund tatsächlich, warum haben die Bills verloren? Weil sie kein Eier hatten, die vierten Versuche auszuspielen. Wenn ich an der 2- bis 3-Yard-Linie stehe und immer wieder ein Field Goal schieße, beziehungsweise bei 4. und 2 waren es, glaube ich, immer das Field Goal nehme, ja, dann kann ich gegen die Chiefs nicht gewinnen. Ich muss gegen die Chiefs punkten, weil ich meine, da geisterte diese Woche bei Twitter rum, das letzte Spiel, was Patrick Mahomes mit mehr als einem Score verloren hat, war 2016 beim 10-11-66 gegen Iowa. Da hat er noch im College gespielt. 2016 hatte das letzte Mal mit mehr als einem Score verloren. Also, und deswegen, du musst die vierten Versuche ausspielen, du musst scoren. Und das haben die Bills nicht gemacht, weil sie sich nicht getraut haben. Das muss man dann einfach sagen, okay, hat's Dabo, also der Offensive Coordinator, hat Sean McDermott kalte Füße gekriegt, gesagt, wir schießen lieber das Field Goal. Ich weiß es nicht. Aber im Endeffekt musst du halt gegen die Chiefs dafür gehen und auf Teufel komm raus aggressiv auf dem Gaspedal bleiben, um mithalten zu können. Weil ich meine, gegen uns hat man es auch gesehen, und es gibt selten Spiele, wo Patrick Mahomes es nicht schafft, mindestens 25 bis 30 Punkte aufs Board zu bringen. Und das ist halt verrückt. Deswegen haben die Bills es nicht nur. Wenn er Josh Allen einen überragenden Tag gehabt hätte, wäre vielleicht mehr drin gewesen. Aber ja, im Endeffekt hat's an mehreren Dingen dann gelegen. Und was auch interessant war, wie die Bills haben versucht, Patrick Mahomes zu stoppen, indem sie mit zwei Safeties too high gespielt haben, um halt die langen Dinger, um die Big Plays zu verhindern. So, ist ja ein guter Gedanke gegen die Chiefs grundsätzlich, weil wir haben oft genug gesehen, langer Ball auf Tyreek Hill für 30, 40, 50, 60 Yards. Oder halt auch einen langer Ball, 20 Yards über Travis Kelce, der dann noch mal ein paar Yards macht, weil er eben im Stiff-Arm den Safety einfach mal auf links dreht. Das haben die Bills anders versucht. Und Patrick Mahomes hat sich auseinandersiziert. So, es ist halt echt schwierig, Patrick Mahomes vom Scoren abzuhalten. Und eine Sache noch zu den Chiefs. Ich meine, Adrian Franke hat das schon abgefeiert und ein paar andere auch. Mecole Hardman verliert den Ball nach einem Punt an der 3-Yard-Linie und will sich am liebsten vergraben. Und Patrick Mahomes geht zu ihm, hey, come on, du wirst noch dein Play haben und weiter geht's und so weiter und so fort. Baut ihn halt auf und was passiert? Andy Reid gibt ihm auch den Ball. Ja, Andy Reid baut Mecole Hardman wieder auf und dann hat er diesen 51-Yard Pass oder Run gehabt, ich weiß es gerade nicht.
Zählt das und, Run?
Danke, Tobi. Und hat dann noch einen Touchdown gemacht. So. Und das ist einfach eine Mentalität. Und ja, also Patrick Mahomes hat tatsächlich alle Anlagen, um wirklich, wenn er jetzt auf dem Gaspedal bleibt und jetzt gegen Tom Brady gewinnen sollte, ist Patrick Mahomes, wenn er auf dieser Pace weiter bleibt, in dieser GOAT-Diskussion sehr, sehr schnell, sehr weit vorne.
Ja, gut, ich muss dazu sagen, du hast jetzt so ein bisschen was von der Sorge geredet, dass das Ewigkeiten so weitergehen wird. Ich muss ganz klar sagen, die Chiefs sind von der Art und Weise, was sie machen, also wie sie es machen, neben der individuellen Qualität sind sie mittlerweile entschlüsselt. Und ich glaube, dass in so einer Copy-Liga das ganz schnell nachgemacht wird. Ich finde es halt nicht so schön, dass die Offense halt so mittlerweile so eine prominente Rolle einnimmt. Das werden wir aber tatsächlich, das Rad der Zeit werden wir da nicht zurückdrehen können. Und über Speed, Misdirections und so weiter wird viel kommen. Was die Chiefs haben, ist in dem Bereich individuelle Qualität. Aber spätestens, wenn Mahomes jetzt aus dem Rookie-Vertrag komplett raus ist, spätestens dann wird es auch nicht mehr so einfach, diese individuelle Qualität zu halten oder dazu zu bekommen. Und wenn andere dann auch noch offensiv mit den entsprechenden Plays und so weiter aufholen, glaube ich nicht mehr, dass es so, dass wir nochmal sowas Phänomenales erfinden. Damals Brady Belichick war vor allen Dingen meiner Meinung nach, weil Bill Belichick tatsächlich es geschafft hat, die Patriots auch immer neu zu erfinden. Und das muss man Tom Brady lassen, da ein Quarterback hatte, der tatsächlich die verschiedenen Systeme relativ gut und sicher umsetzen konnte. Aber, und das muss ich jetzt leider auch sagen, es ist soweit. Ich weiß, dass Rico vor allen Dingen gerne Gegenrede schwingen würde. Die werde ich mir aber später im Real Life anhören müssen, denn ich muss mich jetzt verabschieden.
Wundervoll. Danke für aber trotzdem deine kurze Zeit, Michael.
Macht's gut. Bis dann.
Bis dann.
Tschö.
Ja, natürlich werde ich Gegenrede schwingen. Das bleibt ja nicht aus, logischerweise. Weil tatsächlich, Patrick Mahomes ist nichts anderes als ein junger Dan Marino. Also, Dan Marino hat damals die Liga ja mehr oder weniger mit Don Shula zusammen neu erfunden. Sie haben dieses Passing, dieses massivere Passing-Play und so weiter und so fort. Später in der Karriere sind die Dolphins tatsächlich auch wieder zurück zum Lauf gekommen. Also auch da hat man das gemacht, aber halt ohne den großen Erfolg, ohne den Super Bowl zu gewinnen und auch nur, ich glaube, mit einer Super Bowl-Teilnahme. Und Patrick Mahomes ist jetzt halt in seinem zweiten Super Bowl, hat schon einen Ring und die individuelle Klasse ist einfach da und dann ist neben der individuellen Klasse ist es halt auch der Fall, dass jetzt sag mal schnell, neben der individuellen Klasse dass er dieser Vertrag zwar der ist zwar teuer, aber wenn wir davon ausgehen, dass nach diesem Jahr dass nächste Saison vielleicht wieder mehr Zuschauer da sind wegen den Impfungen, dass nächste Saison wieder mehr Geld reingespielt wird, der Cap Space wieder steigt, anstatt dass er jetzt stagniert oder ein bisschen weniger wird, ist dieser Vertrag im Endeffekt am Ende auch gar nicht mehr so teuer, dadurch, dass du auch sehr viele Möglichkeiten hast, den umzustrukturieren. Der Vertrag ist für die Franchise super freundlich und dementsprechend, glaube ich, kannst du immer Qualität reinholen. Glaube ich zumindest. So, das wird man dann sehen. Aber ich glaube nicht, dass der Vertrag das große Hindernis sein wird. Ich weiß nicht, Tobi, wie siehst du das mit dem Vertrag? Ich meine, wir haben ja schon mal kurz drüber gesprochen, aber ich glaube, dass dieser Vertrag gar keinen so großen Hebel haben wird, weil wenn ich jetzt überlege, die nächsten Quarterbacks, die dann halt Dak Prescott zum Beispiel, der nächste ist, ich glaube nicht, dass der dann weniger verdient. Oder auch der Vertrag von Deshaun Watson, der ja jetzt für eine aufnehmende Franchise recht günstig ist. Deshaun Watson wird, wenn er so weiterspielt, die nächsten 5 Jahre nach seinem Vertrag, die er dann gleich hat mit dem Patrick Mahomes-Vertrag, wird er vermutlich teurer werden als Patrick Mahomes. Oder wie siehst du das, Tobi?
Ja, definitiv. Also wir reden jetzt aus heutiger Sicht darüber, dass die diversen Jahre relativ teuer werden könnten. Aber ich denke, dass wir in 2 bis 3 Jahren, wenn das sich mit dem Cap Space wieder normalisiert und weiterentwickelt, da ganz anders drauf gucken werden, weil bis jetzt sind 40 Millionen Verträge für Quarterbacks eine absolute Seltenheit. Ich würde sagen, dass wir in spätestens 5 Jahren in der Regel solche Verträge sehen werden. Dass es halt da allgemeinen Anstieg gibt und dass dann der Vertrag von Mahomes nicht mehr so teuer ist, wie er jetzt aus der heutigen Sicht aussieht. Und darauf ist der ja auch ausgelegt. Das muss man ja auch ganz klar sagen. Also er hat da, ich glaube, ein Jahr zwischendrin, ich glaube 2027 oder so, wo der Cap-Hit dann bei 60 Millionen wäre, aber bis dahin, sind wir mal ganz ehrlich, geht erstens noch viel Zeit ins Land und zweitens hast du da von der Franchise aus so viele Möglichkeiten, den entweder vorher zu beenden oder zu restrukturieren, dass wir uns da muss ich Kansas City, was das angeht, glaube ich, nicht so die großen Sorgen machen.
Richtig. Und der Quarterback ist halt die wichtigste Person. Das sieht man jetzt auch bei den Buccaneers. Man holt halt einen Quarterback und das muss man halt sagen. Also ich habe ja auch gesagt, das könnte vielleicht ein bisschen dauern, bis Tom Brady reinkommt. Wir haben diese Offseason, wo halt wenig trainiert werden kann. Gronkowski kommt zurück, wird nicht der Faktor sein. Und Tom Brady wird älter. Ja, aber es ist halt, er spielt halt trotzdem er hat eine sehr gute Saison gespielt. Das muss man einfach anerkennen. Und so bescheiden es halt ist, er kommt dahin und steht jetzt im Super Bowl. Mehr kannst du nicht erreichen bis zu diesem Zeitpunkt. Das Einzige, was er erreichen kann, wäre jetzt diesen Super Bowl nochmal zu gewinnen. So, das wäre ja, also, das wäre halt freaky, das wäre krass, da muss man den Hut vorziehen und das ist auch einfach eine Weltklasse-Leistung, die er dann geliefert hat, weil auch er, also die Buccaneers in den Playoffs jetzt, auch seine Wide Receiver hatten recht viele Drops, das muss man auch mal anerkennen. Ich bin gespannt. Wenn wir den Blick mal auf den Super Bowl richten, Tobi, mit was schätzt du denn, oder war gut, wir können ja mal ein bisschen drüber reden. Nächste Woche haben wir dann ja direkt die Woche vor dem Super Bowl. Aber jetzt 2 Wochen vor dem Super Bowl, wie ist denn so deine Gefühlslage aktuell? Was glaubst du, wie wird das Spiel?
Ich denke, es wird relativ viel darauf ankommen, welche Offense ihre Waffen besser einsetzen kann. Weil, sind wir mal ganz ehrlich, die Offense der Buccaneers ist auf dem Papier her und von dem, was sie durchaus gezeigt hat, sicherlich in der Lage, auch an vernünftigen Tagen von Tom Brady die Punkte zu liefern, die sie liefern müssten, um mit Kansas City mithalten zu können. Die Defense der Buccaneers, das hat auch das Halbfinale gezeigt, ist mitunter eine Stärke. Aber ich bin noch so ein bisschen skeptisch, gerade was so die Safety-Position oder die Secondary der Buccaneers angeht, ob die in der Lage ist, die Offense der Kansas City Chiefs so dermaßen einzudämmen, als dass es für einen Super Bowl reichen würde. Auf der anderen Seite ist es ein Spiel und da kann alles passieren. Tom Brady hat die Erfahrung, es ist nicht Mahomes erster Super Bowl. Ich glaube, es wird eine enge Kiste. Ich bin gespannt. Und wer als letzter den Ball hat und da seine Offense führt, der wird einen Game-Winning-Drive mit auslaufender Uhr, werden wir sehen. Geh ich davon aus.
Das ist ja auch relativ ihr habt das zuerst gehört, ne? Also bitte nagelt Herr Tobi auch drauf fest.
Selbstverständlich, ja.
Ansonsten könnt ihr sonst auch gerne mit Fackeln und Mistgabeln bei ihm vor der Haustür stehen.
Oh ja, gerne.
Das ist man in Paderborn gewohnt. Das ist normal bei den Leuten, dass sie das da machen.
Ja, das ist ganz normal hier.
Ja, gut, die nächste Woche würde ich sagen, machen wir dann genauere Vorschau. Aber das steht erstmal so. Und bei den Dolphins, wenn wir jetzt zurückkommen, weil angeblich sind wir ein Dolphins-Podcast.
Angeblich.
Die Dolphins haben wieder Coaches eingestellt. Und ein Hire ist dabei recht interessant. Und zwar haben die Dolphins sich von Robbie Brown, dem Quarterback-Coach, getrennt und haben dafür Charlie Fry eingestellt. Charlie Fry war für alle so ein bisschen so, hä? Wait a minute, wer ist das und was macht der? Ja, Charlie Fry war Quarterback-Coach bei den Central Michigan Chippewas, ja. Und ja, hat da auch nicht viel mehr gemacht als den Quarterback-Coach gemimt, obwohl doch der Offensive-Coordinator war er auch. Hat aber, wenn ich das so schaue, als Spieler war er bei den Browns, bei den Seahawks und bei den Raiders. Insgesamt war er 5 Jahre tatsächlich in der Liga. Also durch tatsächlich überdurchschnittlich lange. Hat jetzt nicht so die mega Werte gehabt. Hat auch, was die Coaching-Seite angeht, war mehrere Jahre an 2 Highschools-Coordinator. War dann bei Florida Director of Player Development. Dann Ashland Wide Receiver Coach und jetzt zuletzt bei Central Michigan Offensive Coordinator und Quarterback Coach. Und jetzt ist er bei den Dolphins Quarterback Coach. So, ja, ich weiß ich auch noch nicht so ganz, was ich davon halten soll. Tobi, wie hast du diese Nachricht aufgefasst, als es geheißen hat, dass wir einen neuen Offensive Coordinator haben?
Quarterbacks Coach.
Meine ich ja.
Den neuen Offensive Coordinator haben wir noch nicht.
Ja, können wir gar nicht drüber sprechen.
Noch nicht. Nein, also passt auf der einen Seite ins Bild, weil ist ein junger Mann, kommt wieder vom College. Das ist so das Schema, was Flores gerne hat, was wir ja auch an anderer Stelle, zum Beispiel in der Defense ja durchaus im letzten Jahr so gemacht haben, dass Robbie Brown gehen muss, war zwangsläufig, weil wie auch Steve Marshall, unser ehemaliger O-Line-Coach, ist das eine Verpflichtung gewesen, die mit Shane Gailey zusammenhing. Und Shane Gailey ist weg, also war zwangsläufig, dass dann Robbie Brown auch seinen Hut nehmen muss. Charlie Fry hatte ich jetzt tatsächlich so als Coach noch nicht auf der Rechnung, aber diverseste Quellen auf Twitter und überall im World Wide Web waren begeistert, weil eben jener Charlie Fry sich wohl besonders in der Arbeit mit jungen Quarterbacks und in der Entwicklung junger Quarterbacks positiv hervorgetan hat und genau auch in das Schema passt, wie es Brian Flores gerne hat, der ja gerne gute Lehrer in Anführungszeichen in seinem Coaching-Staff haben möchte. Und Charlie Fry hat sich da auch in seiner Historie scheinbar sehr positiv hervorgetan. Unter anderem, das wurde ja dann auch ganz schnell herausgekramt und dann medial verwurstet, hat er in seinem Lebensweg ja schon mal die Wege von Tua Tagovailoa gekreuzt. Wenn es auch nur, ich glaube, 2x jeweils 5 Tage war oder so. Weil Fry das Elite 11 High School Quarterbacks Camp begleitet hat, als Tua dort war. Also die beiden haben, ich will jetzt nicht sagen, Erfahrung im gemeinsamen Training, weil dafür waren es halt nur 4 oder 5 Tage. Genauso könntest du sagen, ja gut, Devonta Smith oder Najee Harris haben jetzt Erfahrung mit unseren Coaches, nur weil sie jetzt beim Senior Bowl mal einmal mit denen gearbeitet haben. Also man sollte das auch nicht zu hoch hängen. Aber immerhin kann man sagen, dass die beiden so eine gewisse Ahnung voneinander haben und es nicht komplett ein Neuanfang ist. ob das jetzt, wie viele vermuten oder spekulieren, dann auch wirklich damit zusammenhängt, dass wir jetzt dann doch tatsächlich voll auf die Karte Tour als Quarterback setzen, weiß ich nicht. Aber wie gesagt, es passt in das Anforderungsschema und es passt in das Wunschszenario, was unser Headcoach gerne hat. Von daher, ich bin positiv gespannt, was der junge Mann bei uns leisten kann.
Ja, ich hoffe Gutes, ne? Also, ich sage, wir können Hilfe gebrauchen. Wobei, ich weiß gar nicht, wer das war. Aber ich habe auf Twitter, das habe ich auch retweetet, also jeder, der mal auf Twitter vorbeischauen will. Es ging darum, ja, wie gut kann ein Quarterback im Endeffekt sein, wenn du Coaches holen musst, die ihm helfen? Und ich mir dachte, wait a second, so ist genau nicht das Sinn und Zweck eines Coaches, so aus einem guten Spieler einen sehr guten Spieler zu machen. So Tom Brady, hätte Tom Brady je ohne Bill Belichick oder den Offensive Coordinators der Patriots dieses Level erreichen können? I highly doubt it. Also ich denke bestimmt nicht. Das fand ich so ein bisschen fragwürdig, die Aussage. Aber ja, also ich bin gespannt, wie sich das auswirken wird. Ja, als man mir dann sagte, oh, der hat eine gemeinsame Vergangenheit mit Tour, da war ich erstmal ein bisschen skeptisch, als ich dann gehört habe, worum es sich da handelt, habe ich erstmal den Kopf geschüttelt. Ja, weil diese Cams, ja, sorry, also da laufen, was weiß ich, wie viele Quarterbacks rum. Na, it's not gonna happen, das mir zu verkaufen als gemeinsame Historie. Dann können sie auch mal zusammen einkaufen gewesen sein und sich über Football unterhalten haben. Es wäre auch eine gemeinsame Historie. Aber ja, College ist jetzt nicht so bekannt und ich habe mir mal den Quarterback angeguckt oder die Quarterbacks. Daniel Richardson ist da reingekommen diese Saison als True Freshman. Tatsächlich hat er dann 100 Versuche gehabt, 64 hat an Mann gebracht für 770 Yards, 4 Touchdowns, 2 Interceptions. Ja, jetzt also. Ich bin gespannt, also was sich hinter diesem Hire am Ende wirklich verbirgt, wenn man so sagen möchte. Ja, das dazu. Und ich meine, wir haben ja, das sei auch noch gesagt, der Quarterback-Coach von New Mexico ist einer unserer neuen Offensive Assistant, Jordan Salkeen. Ja, das sei erwähnt. Ich denke nicht, dass das jetzt einen großen Einfluss hat, aber da hat man sich zumindest auch aus dem College-Bereich verstärkt. Was wir dann noch haben, ist, dass wir haben ja letzte Woche über Mike Kafka gesprochen und Pep Hamilton als Offensive Koordinatorin. Und ja, jetzt ist die Frage, wird es überhaupt einer von den beiden? Die Seahawks haben jetzt sich schon entschieden, haben keinen der beiden genommen und bei den Dolphins geistert jetzt seit einer Woche schon fast der Name Ken Dorsey auf einmal rum. Quarterback-Coach der Buffalo Bills, ja, war als Spieler in der NFL auch tatsächlich tätig bei den San Francisco 49ers, bei den Cleveland Browns. Er war tatsächlich zur gleichen Zeit bei den Browns wie unser neuer Quarterback-Coach und war dann noch bei Toronto Argonauts, also nicht mehr in der NFL, sondern in der Canadian Football League. War als Quarterback-Coach bei den Panthers von 2013 bis 2017, hat also da die Jahre mit Cam Newton begleitet und war dann vorher Pro-Scout bei den Panthers, war dann 2018 Assistant Athletic Director bei der Florida International University und seit 2019 Quarterback Coach bei den Buffalo Bills und hat jetzt quasi ja Josh Allen dahin gebracht, wo er jetzt am Ende tatsächlich war. Hatte eine wunderbare College-Karriere, der gute Herr, war zweimal NCAA Quarterback of the Year, zweimal Heisman Trophy Finalist. Ja, war in der NFL aber dann nicht so erfolgreich. Das, ja, ist den Erwartungen nicht gerecht geworden. So könnte man das, glaube ich, ausdrücken. Ja, Tobi, das ist jetzt eine Person, die auch noch als Offensive Coordinator zur Wahl stehen könnte. Wie, was denkst du über die mögliche Verpflichtung von Ken Dorsey?
Seine Qualitäten als Quarterbacks-Coach sind, denke ich mal, unbestritten. Das zeigt alleine schon die Entwicklung, die Josh Allen in den 2 Jahren gemacht hat, die Ken Dorsey mit ihm gearbeitet hat. Das auf jeden Fall. Er ist ein guter Kumpel von Herrn Fry, habe ich gelesen, angeblich. Er hat eine Miami-Vergangenheit bei den Hurricanes, das hast du angedeutet. Weswegen Dolphins Twitter so steil gegangen ist in den letzten Tagen. Er hat wohl diverse Executives der Miami Dolphins, die Miami Dolphins selber, Dan Marino zum Beispiel und so 2, 3 andere, unter anderem CEO Tom Garfinkel, auf Twitter gefolgt. Und da war natürlich in Dolphins Country kein Halten mehr. Das kann man jetzt spekulativ überbewerten oder nicht. Ich würde es nicht ganz so hoch hängen. Man kann vielleicht sagen, er ist ein Kandidat auf jeden Fall. Aber für Interviews mit ihm müssten die Bills ja erstmal zustimmen. Und für mich erscheint es fraglich, ob die Buffalo Bills als AFC East-Rivale Ken Dorsey als neuen OC der Miami Dolphins so gut finden würden. Ob er wirklich da die Freigabe bekäme, dann auch wirklich mit den Dolphins Gespräche zu führen. Er hätte jetzt Gespräche mit Seattle gehabt, aber von welcher Seite die jetzt abgesagt wurden, weiß man auch nicht so genau. Aber die haben sich ja jetzt auch anderweitig entschieden. Von daher kann der Name herumgeistern. I stick with the plan. Ich habe meinen Kandidaten ja immer noch.
Das stimmt wohl.
Und da bleibe ich auch bei.
So langsam ins Schwimmen kommt, da die Texans ja mit Bienemy ein zweites Interview planen. Und da ist er zumindest einer der heißen Kandidaten. Bin ich noch gespannt, wie die sich am Ende entscheiden. Und,
das stimmt.
Ja, tatsächlich weiß ich gar nicht, wie genau das ist mit Buffalo, ob sie sich da in den Weg stellen können. Das kann ich gar nicht sagen.
Naja,
weil ich nicht weiß.
Du musst ja auf jeden Fall die Erlaubnis einholen, also einen Request anbieten, damit du mit den Coaches verhandeln darfst. Weil bei der einen oder anderen Stelle ich glaube, Nick Caserio zum Beispiel, der jetzt letzten Endes doch bei den Texans gelandet ist, da waren ja schon mal informative Gespräche vor 2 Jahren. Das haben die Patriots abgeblockt. Der durfte dann nicht weiter verhandeln. Das so als Beispiel. Also ich gehe davon.
Aber warum nicht?
Weil der einen Vertrag hat?
Ja.
Wenn der einen laufenden Vertrag hat, musst du doch von deinem Arbeitgeber die Erlaubnis einholen, mit anderen Franchises verhandeln zu dürfen.
Ich kann einfach kündigen.
Das könntest du natürlich tun, aber ist dann die Frage, wie das so ist. Natürlich könntest du theoretisch einfach kündigen.
Also ich finde tatsächlich halt einfach auch nichts zu dieser Thematik. Aber gut, wir warten es ab.
Vielleicht wissen unsere Hörer da ja mehr, gerne Infos da an uns. Ich habe, wie gesagt, jetzt nur dieses eine Beispiel im Kopf, wo sich dann tatsächlich eine Franchise quergestellt hat. Und ob du jetzt als Quarterbacks-Coach der Bills es dir leisten kannst, aufgrund eines erstmal nur Interviews, da gibt's ja einige, deinen Job zu kündigen, um dann hinterher von den Dolphins vielleicht doch nicht genommen zu werden, weiß ich nicht, ob das Risiko wert wäre. Aber wie gesagt, das nur aus meiner Interpretation heraus.
Aus deiner Interpretation. Interessant in jedem Fall. Und ich denke, mit Pep Hamilton oder Mike Kafka oder Ken Dorsey sind halt, habe ich Vorgespräche auch schon zu dir gesagt, es sind Kandidaten, womit ich sage, okay, damit wäre ich zufrieden, wenn diese tatsächlich einer von denen bei den Dolphins landet und es jetzt vielleicht nicht Studsville oder Godsell wird. Ne? Also eine interne Lösung, die würde ich jetzt nicht präferieren, weil ich glaube nicht, dass das die Lösung ist. Es kann die Lösung sein, ich kann total falsch liegen, aber vom Gefühl würde ich sagen, ist sie es eher nicht. Ja, so, hast du noch irgendwelche News, Tobi, die wir durchkaspern müssen, außer dass Xavier Howards Pro Bowl-Jersey angekommen ist?
Einfach nur als Info, weil er vielleicht im Trainingscamp unter den 90 Spielern sein könnte. Terrell Bonds haben wir mit einem Future Contract ausgezeichnet. Das ist ein Cornerback, der letztes Jahr 4 Spiele für die Ravens gemacht hat. Ist jetzt da nicht so sonderlich aufgefallen, kommt aus dem Practice Squad der Ravens und hat auch in der AAF für Memphis Express gespielt. Also, wem das immerhin was sagt, er ist Miami Native, deswegen wird man ihn wahrscheinlich eingeladen haben und deswegen wird er sich im Trainingscamp beweisen dürfen. Wer die Tiefe unserer Cornerbacks oder unter der Secondary kennt, weiß, die Chancen, dass er bei uns was wird, sind eher gering.
Ja, vermutlich. Aber man weiß ja nie. Ich meine, Nick Dieterb ist das beste Beispiel.
Genau, das, man soll ja nie sagen. Und bitte fragt mich nicht, ob der irgendwas mit Barry Bonds zu tun hat. Das weiß ich nicht.
Wer ist das denn?
Barry Bonds ist ein ehemaliger, sehr bekannter Baseballer, der sich sein ganzes Leben lang mit Steroiden und Aufputschmitteln und weiß der Teufel irgendwas aufgeballert hat und bei den Dingens hier, wie heißt es nochmal? Ja, lass mich kurz überlegen. Home Runs heißt es. Home Runs heißt es. Eine durchaus stattliche Zahl von 700 Schieß mich tot erreicht hat und die Bälle regelmäßig wegen seiner starken Armmuskulatur aus dem Stadion geprügelt hat.
Verrückt, dass du sowas weißt.
Ich bin halt schon wat älter als du.
Das ist richtig.
Ja.
Ja, aber trotzdem, ich meine, das ist halt ein random Guy. Also,
wer, Barry Bonds?
Ja, also Barry Bonds, ich dachte erst, das wäre irgendein Schauspieler oder irgendwie so eine Figur aus so einem Film.
Das ist der, so ein
Bond-Bösewicht oder so.
Das ist der Typ vom Glücksrad, Peter Bond.
Ja. Barry, ich weiß nicht, hätte auch sein können, dass das, weiß ich nicht, Barry Bonds, so ein Ganove ist aus den Sean Connery James Bond Filmen.
Ja, wahrscheinlich.
Connery hieß der gar nicht, wie hieß er denn noch? Pierce Brosnan, so. Sean Connery hat nie.
Was?
Sean Connery hat nie James Bond gespielt.
Sean Connery ist der James Bond. Der hat die ersten 7 gemacht, glaube ich.
Echt?
Red dich nicht um Kopf und Kragen, junger Mann. Für sowas bist du zu jung.
Hallo, aber Pierce Brosnan, den kenne ich. Ich habe tatsächlich mal einen James Bond habe ich im Kino
gesehen. Ja, gut, im Kino
gesehen. Nightfall habe ich geguckt im Kino.
Was für ein Ding?
Nightfall.
Skyfall.
Also, wie ihr merkt, ich bin ein richtiger Experte, was Filme angeht. Also, wenn ihr was wissen wollt über Filme, dann müsst ihr nicht Tobi fragen und auch gar keinen Fall Micho. Nein, sondern auf jeden Fall mich, wenn ihr die witzigste Antwort haben wollt.
Ja, ich hab die James Bond Megabox hier zu Hause stehen. Ich warte seit Monaten darauf, dass der neue ins Kino kommt, dass ich mir den angucken kann. Und dann kommst du mit solchen Klöpsen hier um die Ecke.
Hey, aber es war, also ich fand's jetzt schon ziemlich witzig.
Sean Connery hat nie James Bond. Oh Gott!
Das war eine Frage. Ich war mir nicht sicher.
Ja,
ich war mir nicht sicher,
also,
weil einer meiner Lieblingsfilme spielt Sean Connery ja mit. Das ist die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen.
Bist du dir da sicher?
Ja.
Sehr gut. Immerhin etwas.
doch, da bin ich mir sehr sicher.
Da spielt er nicht James Bond.
Nee. Aber da schießen tut er da auch und das ziemlich gut.
Ja, das stimmt wohl.
Aber wer spielt denn den neuen James Bond? Ich wusste gar nicht, dass jetzt wer ich, weil der alte ist ja nicht mehr dieser.
Was?
Craig.
Natürlich.
Echt?
Es gibt noch keinen neuen. Es wird,
ich dachte, den hätten.
Ne, einen macht er noch.
Ach so, okay. Ich dachte. Okay. Ja, aber jetzt bin ich auf dem neuesten Stand. Ja, also wie ihr seht, ich bin ein richtiger Experte, was Filme angeht. Komm nur auf die Filme an. So, und jetzt.
Der eine beleidigt Dan Marino, der andere beleidigt Sean Connery, um Gottes Willen. Ey.
Ich habe hier niemanden beleidigt.
Wenn du sagst, dass Sean Connery nie James Bond gespielt hat.
Das habe ich ja gar nicht, ich habe nur gefragt.
Ja, gut.
Ich war mir nicht sicher. Also, ja, also erst hatte ich ja gesagt, dass er es ist, aber ich dachte dabei nicht an Sean Connery, sondern an Pierce Brosnan.
Dann mach dir mal eine Filmliste, schreib Goldfinger drauf und guck dir den an. Und dann darfst du über James Bond Filme urteilen, wenn du Goldfinger gesehen hast.
Ich habe
hieß
der Film Goldständer mit
Austin mit Powers, Mike Myers, ja.
So, und da wir ja bei Nick Needham stehen,
genau.
Kommen wir jetzt auch auf den Rückblick der Saison auf die Defense. Ist zwar doof, dass Micho jetzt nicht mit dabei ist. Ich denke, Micho hat jetzt sowieso ausgeschaltet, weil er ausgerastet ist über mein phänomenal großes Filmwissen. Aber er weiß es auch schon, von der halb so wild. Die Defense. Erstmal, Tobi, kurze Statement. Bist du zufrieden mit der diesjährigen Defense gewesen?
Ich überlege gerade, wie sehr ich Ja sagen möchte. Es hat so das ein oder andere gegeben, wo ich sage, ja, da hätte man vielleicht noch besser sein können.
Ach, wirklich?
Aber im Großen und Ganzen ja, definitiv. Also es hat da sehr, sehr, sehr gute Ansätze teilweise gegeben. Ich weiß aber, dass wir nächstes Jahr noch besser werden können.
Müssen.
Das auch, ja.
Also die Sache ist ja die, ich meine, das habe ich ja schon oft genug gesagt, wir haben jetzt in der Defense eine Entwicklung gehabt, die überdurchschnittlich ist, und es gibt das böse R-Wort, was ich nicht, das heißt nicht Rico, das böse R-Wort, sondern Regression, also Regression, das heißt, es bildet sich etwas zurück, das heißt, dass die Defense in der NFL ist der reaktive Partner, während eine Offense der agierende Partner ist, und wenn du reagierst, ist das automatisch, dass du halt nicht selber kreieren kannst. Ja? Zwar fängt Xavier Howard überdurchschnittlich viele Interceptions, aber er wirft halt den Ball nicht. Ja, weil du hast immer mehr Kontrolle, wenn du den Ball selber wirfst, anstatt dass du versuchst, den Ball abzufangen. Ja, jeder, der mal Schweinchen in der Mitte gespielt hat, kennt das Gefühl. Du könntest halt 10 Meter groß sein, wenn sie den Ball halt durch deine Beine schmeißen. Kriegst den Ball trotzdem nicht. So, du bist halt immer von irgendwelchen Faktoren abhängig. Und deswegen ist es bei der Defense oft so, dass das nach einem deutlich überdurchschnittlichen Jahr, dann nach einem sehr, sehr guten Jahr, immer ein gewisser Abfall ist. Die Steelers haben das dieses Jahr ein bisschen bewiesen, dass es zumindest die ersten 11, 12 Spieltage, dass es nicht so ist. Also, dass man da auch gegen an kann. Aber grundsätzlich sollte man Vorsicht walten lassen, was jetzt sagt, das geht auf jeden Fall so weiter. Aber darum geht's ja heute nicht. Es geht darum, wie unsere Defense insgesamt gespielt hat. Weil welcher Positionsgruppe willst du denn anfangen, Tobi?
Lass uns ganz vorne anfangen. Lass uns an der Line anfangen.
Inside?
Meinetwegen.
Gut, Inside. Da haben wir die Spieler Raquan Davis, Zach Zieler, Christian Wilkins und Devin Godshaw. Und dazu haben noch Snaps in der Mitte gekriegt. Jason Strawbridge, Benito Jones. Und das war es an Snaps. Die haben aber auch Strawbridge hat 55 Snaps inside gespielt, tatsächlich. Und Benito Jones immerhin 47. Ja, wie fällt dein grundsätzliches Urteil zu der Interior aus und was sagst du zu den einzelnen Spielern.
Generell muss man sagen, bei wichtigen Downs und bei wichtigen Aktionen, so dritte und vierte Versuche, wenn es der Gegner dann mit der Brechstange im Run durch die Mitte versucht hat, Zach Sieler sehr, sehr, sehr stark, wenn man immer im Hinterkopf hat, wo er herkommt. Und wie wenig er eigentlich bei uns verdient hat, also hat er da schon einen sehr ordentlichen Job gemacht. Unser Rookie, auch hatten wir ja auch schon, Raekwon Davis hatten wir ja schon drüber gesprochen, für einen Rookie auch eine sehr starke Saison, also kann ich nicht anders sagen. Und wenn er sich da noch weiter entwickeln kann, dann werden wir an dem Jungen noch viel viel Freude haben. Bei Christian Wilkins hatte ich persönlich so den Eindruck, dass er noch nicht am oberen Rand dessen gespielt hat, was er wirklich leisten kann. Er hatte einige Spiele dabei, wo er wirklich stark war. Es gab aber auch einige Spiele, wo er dann nicht wirklich in Erscheinung getreten ist. Wahrscheinlich lag das aber auch daran, dass man von Christian Wilkins an sich einfach auch eine höhere Grunderwartungshaltung hatte nach der Rookie-Saison, als das bei anderen der Fall war. Ja, bei Devon Godshaw, gut, er hat jetzt nur 5 Spiele gemacht und er wird Free Agent, hatte ja so seine Vorstellung, welchen Vertrag oder wie viel Geld er bei einem möglichen Resigning erreichen könnte. Man hat in den Spielen, in denen er nicht dabei war, in den 11 durchaus gesehen, dass er nicht der Spieler ist, auf den Miami jetzt nur überhaupt nicht verzichten könnte. Also von daher, wenn er seine Ansprüche nicht runterschraubt, denke ich, werden wir Devon Godshaw nicht mehr bei den Dolphins sehen. Aber das ist, wie immer, es ist eine Frage des Preises. Der Junge scheint, was man so hört, ein wunderbarer Teamplayer zu sein. Aber er hat jetzt nicht so überragend gespielt, als dass er jetzt zum Beispiel das Gehalt bestimmen könnte oder dass er derjenige ist, der da in den Verhandlungen das Wort zu führen hat, sondern ich denke, er muss da einen Schritt auf Chris Greer und Brandon Shaw zugehen, damit er einen neuen Vertrag kriegt. Eben weil Zach Sieler, Raekwon Davis und auch Christian Wilkins gezeigt haben, dass die drei eine starke Kombo bilden können. Gerade auch allgemein gegen den Lauf. Also wir waren ja, was die letzten Jahre angeht, gegen den Lauf eigentlich immer grottenschlecht. Dieses Jahr waren wir weniger schlecht.
Ja gut, ich denke, diese Fourth-Down-Stops, die ja in den ein oder anderen Spiel dazugekommen sind, die überschatten das Ganze so ein bisschen. Wir waren nicht gut, aber wir waren besser als früher mal.
Genau, das ist es.
Gegen den Lauf. Ja, tatsächlich muss ich sagen, dass für mich insgesamt Raekwon Davis der beste Defensive Interior Player war. Also auch besser als Christian Wilkins, der im Pass Rush meiner Meinung nach ein bisschen abgebaut hat, weil er wahrscheinlich mehr Doppelteams gefressen hat, wie man so schön sagt. Vollkommen in Ordnung. Aber Raekwon Davis hat einfach richtigen Impact gehabt und der hat Löcher gestopft, der hat 2 Gaps gespielt, richtig, richtig stark für einen Rookie. Und ich meine, ich erwarte auch inzwischen von dieser Interior Defensive Line, dass sie einen Unterschied macht. Christian Wilkins ist ein First-Round-Pick, Raekwon Davis ein Second-Round-Pick. Von denen erwarte ich, dass sie einen Unterschied machen. Und Christian Wilkins, ja, geiler Typ, super wichtig, muss jetzt im nächsten Jahr wieder eine Schippe drauflegen, auch im Pass Rush. Und ich glaube, dass Raekwon Davis mit Christian Wilkins, der zum Teil auch auf Edge gespielt hat, in einer 3-4-Formation oder 3-3 mit 5 Corner oder 5 Defensive Backs, er hat halt noch mal eine andere Position bekommen dadurch. Und dementsprechend, ja, ich bin gespannt, bin zufrieden, sehe aber auch in den Interior, was den Pass Rush angeht, noch durchaus ein bisschen Luft nach oben. Gottscher, ja, also muss ich sagen, wird vermutlich keine Zukunft haben bei den Dolphins, einfach weil er zu viel verlangt. So, wenn er diese 10, selbst 8, 7 Millionen, wären mir doch zu viel, um ihn nochmal unter Vertrag zu nehmen. Dafür war der Rest zu stark.
Das stimmt.
Muss man einfach so sagen. So. Und dementsprechend muss er sich entscheiden, nimmt er einen massiven Paycut in Kauf, um weiter bei den Dolphins spielen zu dürfen. Oder sagt er, okay, ich kriege bei einem anderen Team 2 Millionen mehr und geht dann dahin, was vollkommen legitim ist. Ich denke, er ist zu ersetzen. Und da muss man einfach mal sehen. Gerade muss man gucken, Benito Jones und Strobridge, wie haben die sich gemacht? Was ist der Eindruck der Coaches da? Haben die Möglichkeit, sich zu entwickeln oder nicht? Wird ein riesiges Thema sein.
Ja. Was ich vielleicht als Ergänzung noch zu Raekwon Davis sagen muss, wir hatten die letzten Jahre in den diversen Foren, auch wir im Dolphins Drive letztes Jahr, haben wir immer angemahnt, dass wir keinen richtigen Nose-Tackle haben. Mit Raekwon Davis haben wir einen.
Ja, ja.
Also einer, der die Position auch wirklich mit Masse und mit Wucht spielen kann und auch gespielt hat. Das war so das, was uns die letzten Jahre, fand ich, ein bisschen abgegangen ist und was wir dieses Jahr halt durch Raekwon Davis, wo einfach unsere Defense auch nochmal eine ganz andere Komponente mit dazu gewonnen hat.
Ja, also ich sag mal, das in jedem Fall, und das konnte, hat er auch bei Bama bewiesen, ne? Also dass dieses Two-Gap-Game, das fehlte war halt der Pass-Rush, weswegen er nicht in der ersten Runde gegangen ist. Wenn man sich die PFF-Grades anguckt für die Position, liegt halt tatsächlich Raekwon Davis auf 37 von 130 qualifizierten Defensive Interior-Spielern. Auf 44 und 47 dann Sieler und Christian Wilkins. Also wir haben zwar keinen in der absoluten Spitze, aber wir haben drei Spieler im vorderen Mittelfeld, was halt über die Gesamtsicht, wenn man jetzt keinen Aaron Donald hat, schon eine gute Positionsgruppe ist. Das kann man, denke ich, schon so sagen. Weil diese Grades bei PFF insgesamt manchmal auch mit sehr großer Vorsicht zu genießen sind. Das muss man auch sagen. Gut, Interior abgehakt. Was wäre als nächstes? Die Edge Defender.
Ja, definitiv, da sollten wir drüber sprechen. Und da bin ich, ehrlich gesagt, zwiegespalten.
Die Frage ist jetzt, wen zählst du alles zu den Edge-Defendern?
Naja, ich gehe jetzt erstmal von der reinen Salary und vom Geld aus, was wir da reinstecken. Ich rede jetzt erstmal über unsere Top 2. Der also Defensive Ends. Jack
Austin und Emmanuel Akbar.
Ja, genau.
Weil man muss ja auch überlegen, Andrew Van Ginkel und Cal Van Noy haben ja eigentlich auch Edge gespielt. Also
teilweise, ja.
Es kommt halt immer auf die Aufstellung an. Cal Van Noy hat, glaube ich, im Endeffekt tatsächlich mehr Snaps auf Edge als auf Linebacker gespielt.
Ja, aber sagen wir es mal so, von Hause aus ist er ja eigentlich ein Linebacker.
Das ist korrekt.
Ja. Und deswegen, ich gehe erstmal auf Ogbah und Lawson ein. Ich denke zu das, was man sagen kann, wenn man jetzt sich das im Kopf hat, was wir so im August oder im September gesagt haben, es hat sich quasi um 1:1 rumgedreht. Vor der Saison haben wir gedacht, Shaq Lawson ist derjenige, der weiß Gott, was für Sex abreißt und weiß Gott, für Druck auf den Quarterback macht. Bei Ogbah waren wir uns nicht sicher. Letzten Endes war es aber Ogbah, der im Pass Rush geliefert hat, bis zum geht nicht mehr. Und wenn es in dieser Liga nicht einige superstarke auf dieser Position gäbe, man hätte vielleicht bei Ogbah sogar drüber nachdenken können, ob er zumindest im erweiterten Kreis der All-Pros genannt werden könnte. Weil die 9,0 Sacks, die er hat, die 37 Pressures, die er erreicht hat. Also das sind schon Zahlen, die deutlich machen, dass Ogbah eine richtig starke und richtig gute Saison gespielt hat bei uns. Und nicht selten wurde seine Trikotnummer, die er trägt, ja dann auch noch mit anderen Größen der Vereinsgeschichte verglichen, die, was das angeht, sich in den letzten Jahren besonders stark hervorgetan haben. Und Emmanuel Ogbah, wenn er das bestätigen kann und wenn er die Leistung konstant über mehrere Jahre bringt, dann werden wir sehr, sehr viel Spaß an ihm haben.
Ja, das kann man wohl so sagen. Also, ja, man muss es, ja, Emmanuel Ogbah hat halt super viel abgerissen. Und die Zahlen sind auch super. Ist die Frage, ob er das wiederholen kann. Und das weiß ich im Endeffekt nicht. Also, er hat halt, ja, mit seinen 66 Pressures insgesamt, das ist halt auch Top 5 oder so in der Liga, wenn ich mich nicht täusche. Das ist schon stark. Aber es ist halt, also, er ist halt schlecht gegen den Lauf. Und sein Tackling ist halt auch nicht gut. So, also das ist aber ein grundsätzliches Thema bei der Dolphins Defense, dass wir vielleicht hat da die Camps gefehlt, aber wie schlecht wir teilweise im Tackling waren, das war halt holla die Waldfee, und da kann er sich halt auch nicht ausnehmen. Ich sehe ihn nicht ganz so schlecht wie PFF, ja, weil PFF hat ihn tatsächlich, von allen Edge-Defendern ist er bei PFF auch 49 von der Note. Von 112 Qualifizierten. Shaq Lawson ist dabei auf 28, also deutlich besser nach PFF. Aber von den Zahlen her ist Emmanuel Ogbah schon Biest gewesen. Also er hat zum Teil, muss man halt sagen, dass unsere Sacks natürlich auch viel Coverage-Sacks gewesen sind. Ja, weil wir eben so eine guten Secondary hatten, aber ja, und dass wir über Scheme relativ viel Druck machen konnten. Dementsprechend hat Emmanuel Ogbah da halt viel Positives rausgezogen. Weswegen ich sagen würde, ich hoffe, er wiederholt die Zahlen für ein Jahr und unterschreibt dann einen teuren Vertrag woanders. Das, ja. Das tatsächlich würde uns das am meisten bringen, weil es gibt, ich war es gegen die Cardinals oder so, oder ich weiß nicht gegen wen. Es ist halt, wir stehen mit 8 Mann an der Line of Scrimmage und es Pass-Rushen 4. So, und dadurch hat Emmanuel auch bei einem seiner Sacks bekommen. Ich weiß ja aber das bei wie vielen anderen auch so. Aber er lasst ihn nächstes Jahr nochmal gut spielen, dann ist er 28, dann kann er nochmal einen 3-Jahres-Vertrag irgendwo für was weiß ich, für 40 Millionen unterschreiben, wenn er die Zahlen wiederholt. Aber bitte nicht bei den Dolphins. Weil ich glaube, diese Zahlen können auch ein Jason Ove von Penn State theoretisch bei uns holen. Also vielleicht nicht ein Charles Harris, aber
das wird Micho sicherlich anders sehen.
Ja, ich denke, Micho hat schon mal, Micho hat die Fähnchen schon mal rausgeholt. Nee, tatsächlich ja, sehe ich da auch bei uns noch deutliches Potenzial, wenn man jetzt von den reinen Edge-Defendern Shaq Lawson und Emmanuel Ogbah ausgeht. Ich denke, da müssen wir, ja, Free Agency weiß ich gar nicht, ob es da was Großes gibt, aber im Draft sollte man da definitiv vielleicht den Bruder von Curtis Weaver, Rashan Weaver heißt der, glaube ich, müsste Rashan heißen, der steht ja auch schon wieder gar nicht so schlecht da und soll jetzt nicht so angeschlagen sein wie sein Bruder. Wäre eine Möglichkeit tatsächlich. Aber ja, wie gesagt, es war gut. Die 9 Sacks sind sehr gut, aber ich bezweifle es, dass es stark auf die individuelle Klasse eines Emmanuel Ogbahs zurückzuführen ist. Da bin ich tatsächlich etwas skeptisch, wenn man mich jetzt so hört, denke ich. Kommt das auch recht gut durch.
Ja, vor allen Dingen, was uns da gerade auch auf der Position fehlt, ist so die zweite Reihe, ist so das, was dahinter kommt. Also, weil
gut, aber das wird ja übers, also ich meine, wenn wir nach PFF gehen, haben wir 4 Edge-Defender. Weil eben Calvin Neu, der den Großteil seiner Snaps tatsächlich auf der D-Line gespielt hat und Andrew Van Ginkel ja ebenso, ebenfalls als Edge Defender gelten. So, es kommt halt super viel über Scheme. So, und gar nicht so viel jetzt über die einzelne Position an sich, weswegen Brian Flores ja auch lieben gern diesen Spieler hat, der so hybridmäßig einzusetzen ist. Ne? Wenn Kyle Van Noy jetzt noch ein bisschen geiler in der Coverage wäre, hätten wir weniger Probleme. Aber man kann nicht alles haben. Aber wollen wir bei Kyle Van Noy und Andrew Van Ginkel weitermachen?
Ich würde vielleicht bei der Free Agency noch Tyus Bowser mit in die Verlosung reinschmeißen. Das ist so einer, wo ich mir gedacht habe, Free Agent hat bei den Ravens gespielt, wo du gerade die PFF Grades angesprochen hast, 42. von 112. Den könnte ich mir so als einen vorstellen, der für nicht allzu großes Geld in der zweiten Reihe auch bei den Dolphins gut passen würde. Nur mal so dahingesagt.
Ja, da werden wir aber dann wahrscheinlich zu gegebener Zeit auch noch mal.
Genau, da werden wir noch einiges zu hören, glaube ich.
Ja. Gucken wir mal. Ja, Andrew Van Ginkel und Kyle Van Noy. Tobi.
Soll ich Kyle Van Noy machen? Dann darfst du hier voll den Train fahren.
Ich fahre den Train sowieso scheißegal, was du jetzt.
Ich weiß, deswegen ist es völlig egal, was ich zu der.
Du darfst auch beides, solltest auch zu beiden was sagen, weil ich denke, die Leute interessiert auch, was du zu Andrew Van Ginkel zu sagen hast.
Nee, er hat mich überzeugt. Ich bin gerade auch, was so situativ angeht, durchaus begeistert. Ich bin mal gespannt, ob es dazu führt, dass er in Zukunft vielleicht ein paar Snaps mehr sieht, weil gerade auch sein Workload ja dann doch ein bisschen, wo ich mir gedacht hätte, gut, man hätte ihm auch mehr Snaps defensiv geben können. Bei Kyle Van Noy muss man zu seiner Leistungsbeurteilung einschränkend sagen, dass er mit einer Verletzung quasi durch die gesamte Saison gegangen ist. Im weiteren Verlauf der Saison hat er aber gezeigt, dass er Defense Captain sein kann und dass er die Rolle, die er bei Miami einnehmen soll, auch von seiner Vertragsgestaltung her, durchaus in der Lage ist, einzusetzen. Er hat noch Luft nach oben, aber er hat auch richtig starke Spiele gemacht. Und ja, zu Van Ginkel, Mr. Big Play, ne, was der da defensiv teilweise an Big Plays entweder in der Defensive oder in den Special Teams abgerissen hat. Naja, war schon teilweise aberwitzig und du fährst den Train, den Hype-Train ja nicht zu Unrecht. Jetzt darfst du anfangen und dich voll ausschütten.
Ja, ich habe es ja immer noch nicht geschafft, mir ein Jersey zu kaufen.
Ja, das ist
Aber das kommt zu einer reinen Sache. Ich habe echt so, es war nicht mehr zu kaufen. Es gab's nicht mehr.
Ja, weil du nicht der Einzige bist, der da im Zug mitfährt.
Ja, weil dann das ist das Problem, wenn du Zugführer bist, ne?
Ja.
Der Rest kommt zuerst und du sitzt halt vorne in deinem Kämmerchen, musst halt den Zug weiterfahren. Bist so lange mit Zugfahren beschäftigt, dass ja, du keine Möglichkeit hast, mehr was anderes zu tun.
Ja,
Andrew Van Ginkel, du hast ja schon gesagt, Mr. Big Play. Und wenn ich hier bei den beiden auf die PFF-Grades gucke und im Vergleich zu anderen Positionen das sehe, sind von 112, die wir bei Shaq Lawson bei Emmanuel Ogba auch schon hatten, die an 28 und 49 ist Kyle Van Noy an 28 und Andrew Van Ginkel an 12. Ja? Geschichte ist natürlich die, dass Andrew Van Ginkel 479 Snaps gespielt hat, während Kyle Van Noy 811 Snaps gespielt hat. Also die Sample Size ist natürlich deutlich geringer und dementsprechend fallen die Big Plays viel mehr ins Gewicht. Das sollte man definitiv im Kopf haben, aber nichtsdestotrotz machen wir uns nichts vor, das, was Andrew Van Ginkel als Fünftrunden-Pick, ja, also ich habe mich ja damals schon so, ja, geil, genau, richtiger Spot, perfekt für uns, gefreut. Und es ist genau ein Spieler, wie ihn Brian Flores haben will. Es ist genau so ein Spieler, der nachher diese Position von Kyle Van Noy einnehmen kann. als Leader dieser Defense. Und ja, also er wird selten gesmoked in der in der Coverage, kann man sagen. Also er hatte wie viele 71 Coverage Snaps immerhin. Ja, hat insgesamt 67 Yards zugelassen. Ja, gut, Receptions sind nicht so toll, die er zugelassen hat, aber das spielt auch im Endeffekt gar keine so große Rolle. Pass Rush Snaps 212, 19 Pressures, also ja, ist nachher etwas unter diesen 10 Pass Rush Snaps für einen Pressure geblieben. Da kann er noch ein bisschen improven. Gegen den Lauf ist er halt gut, weil er einfach schnell ist. Das hat man ja auch oft genug gesehen, wie er Wege abgeschnitten hat. Und das ist halt das, was Kyle Van Noy so ein bisschen fehlt. Kyle Van Noy ist gegen den Lauf einfach nicht so gut wie Andrew Van Ginkel. Und dadurch, du hast es ja schon gesagt, der hat mit Verletzungen gespielt. Und ich hoffe, dass er halt nächste Saison nicht mehr mit diesen Verletzungen spielen muss. Also er hat jetzt genug Zeit, sich zu recovern. Und diese Zeit muss Kyle Van Noy nutzen, um genau diesen Wert, den wir ihm bezahlen, auch auf dem Feld zeigen zu können. Dass er dieser General sein kann, den wir brauchen in der Defense, keine Frage, das hat er gezeigt. Er muss halt jetzt auch die Leistung bringen. Insgesamt muss ich sagen, bin ich mit Kyle Van Noy zufrieden. Ja, wenn man das berücksichtigt, dass er, ich sag mal, die erste Hälfte oder ein bisschen mehr sogar als die erste Hälfte der Saison mit diesen Verletzungen gespielt hat und danach immer besser ins Rollen gekommen ist, ja, muss man einfach sagen, dass das in Ordnung ist. Und dann muss man mal gucken, wie er nächste Saison startet. Und dann darüber hinaus, ich meine, dann wird's für uns auch nicht teuer, ihn zu cutten. Ja, aber soweit sind wir bei weitem noch nicht. Ich denke, er wird nächste Saison noch mal einen Schritt machen. Und dann den beiden werden wir definitiv unsere Freude haben nächste Saison. Da gehe ich ganz stark von aus. Gut. So, jetzt haben wir die Edge Defender und die Defensive Interior schon mal soweit abgehakt. Möchten wir jetzt über die Linebacker sprechen oder worüber würdest du gerne sprechen?
Ja, wir können die Linebacker, jetzt wo wir über die von Hause aus eigentlich als Linebacker geführten im Übergang schon gesprochen haben, bietet sich's an.
Ja, dann fang doch mal an.
Ja, also
ich meine, wir sprechen hier über Jerome Baker und über Landon Roberts und darüber hinaus, ja, Sam Aguavone hat nicht mal mehr 100 Snaps gesehen, 84, und Calvin Munson 46. Und das war es auf Linebacker tatsächlich.
Das ist korrekt, wenn du, du müsstest vielleicht KGH, Kambo Grugier-Hill noch dazu.
Ja, stimmt. Dazu. Ja, der wird ja auch als Edge, ja gut, der hat 207 gespielt. Dementsprechend, ja, doch, aber den müssen wir ja auch behandeln.
Zumindest sollten wir ein paar Sätze zu ihm sagen.
Korrekt.
Ne? Klar, vor der Saison durch die Verletzung von Vince Beagle haben alle gedacht, oh Gott, was erwartet uns da? Zu Elendon Roberts kannst du ja noch ein bisschen was sagen. Ich fand, er hat am Anfang gar nicht gut ausgesehen. Gerade auch was die Coverage anging, große Schwächen gezeigt. Er war hinterher dann jemand, der auch bei diesen wichtigen dritten und vierten Versuchen dafür gesorgt hat, dass wichtige Stops zustande gekommen haben. Da konnte er seine Gesamtbeurteilung vielleicht noch mal ein bisschen nach oben schrauben, aber ob das jetzt dafür gesorgt hat, dass wir ihn im nächsten Jahr wieder im Dolphins-Jersey sehen, erscheint mir eher fraglich. Das ist bei Sam Aguavone und Calvin Munson genauso. Wir sind im Rebuild, der wird auch nächstes Jahr noch weitergehen. Und ich denke, dass mindestens Calvin Munson, wenn nicht sogar Aguavone, im Verlaufe der Free Agency und des Drafts wahrscheinlich hinten rüberfallen. Also da hat Miami wahrscheinlich andere Möglichkeiten, gerade wenn wir bedenken, dass unsere Linebacker an sich eine sehr, sehr starke Coverage-Schwäche hatten und auch immer noch haben. Also
eine starke Coverage-Schwäche.
Ja.
Das ist auch geil.
Das ist geil, ne? Also, ich fand's weniger lustig, aber
ja.
Naja.
Das, wirklich, wirklich.
Ja, das ist so das Problem, was was unsere Linebacker so mit sich rumtragen. Also das war teilweise schon nicht nicht schön mit anzusehen und mit Neid und mit Vorfreude guck ich mir die Draftboards an und ich war ja immer schon Fan von Owusu Koromoa, von daher.
Du hast schon früher in seiner Bettwäsche geschlafen.
Ich habe früher schon immer in Owusu Koromoa Bettwäsche geschlafen, natürlich. Nee, den Notre Dame Hype Train fährt er eher Micho, von daher. Aber das ist so jemand, wo ich sage, den könnte ich mir gut bei Miami vorstellen und der würde auch das abdecken, was unsere Linebacker bis jetzt nicht so verkörpern. Und ich gehe davon aus, dass wir gerade auf Linebacker jetzt mal abgesehen, wenn Ginkel und Vannoy mit rausnimmt, Kamuguji Hill vielleicht noch, weil er stark im Special Teams ist, wird vielleicht ein Vertragsangebot bekommen. Ansonsten, klar, Jerome Baker. Ich habe ihn ja vor ein paar Wochen im Dolphins Drive mal kritisiert.
Ja, wir haben ihn ja alle angezählt.
Ja, ne?
Das hat er sich zu Herzen genommen.
Das scheint er mitbekommen zu haben. Also nehmen wir das letzte Spiel in Buffalo mal aus, war sein Finish der Saison also sehr stark. Das muss man so sagen. Und er hat das gezeigt, was man gehofft hat, was man in ihm findet. Und wenn er das konstant über eine gesamte Saison wieder hinbekäme, dann klarer Eckpfeiler der Defense.
Ja, also er muss halt dauerhaft auf diesem Niveau spielen.
Ja,
ne?
Ja, genau.
Hast du ja auch schon gesagt und da kann ich mich auch nur wiederholen, er ist schwach angefangen und dann, als wir schon gesagt haben, so, ob er nicht vielleicht sogar getradet wird in einem Paket am Draft Day, weiß man nicht, aber in den letzten Spielen hat er nochmal gezeigt, dass er es kann. Jetzt ist die Frage natürlich in dieser Gesamtbewertung der Saison, wie sehen ihn die Dolphins? Wie sieht ihn Brian Flores? Ich denke, dadurch, du hast es ja auch schon sehr, sehr gut analysiert, dadurch, dass wir halt so ein sehr, sehr dünn besetztes Linebacker-Squad haben, was jetzt in, also Middle-Linebacker und sowas angeht, nicht auf Außen, das ist okay, aber gerade Middle-Linebacker sehr, sehr dünn besetzt sind, mit Jerome Baker, mit Elan Roberts, der für mich ein Totalausfall war diese Saison, er hatte zwei, drei gute Spiele, ja, wo ich dann auch gesagt habe, wow, krass, das war genauso zu der Zeit, wo ich gesagt habe, boah, warum gibt doch die Snaps grundsätzlich komplett Van Ginkel oder Baker oder wem auch immer, da kommen wir besser mit rum, weil Totalausfall. Und da hatte er so 3-4 Spiele, wo er gegen den Lauf exorbitant gut war. Aber das reicht mir nicht. Also Landon Roberts, sorry, ich glaube nicht, dass es für den eine Zukunft gibt bei Miami. Mhm. Er ist tatsächlich von 85 Qualifizierten.
Gut, dass du es ansprichst.
Auf Platz 85. Mhm. Er ist nach PFF der schlechteste Linebacker. So, sorry. Keine Ahnung. Der muss glücklich sein, wenn er irgendwo in einem Kader unterkommt zur neuen Saison und es dann irgendwie in den Kader reinschafft. Also für mich ist er kein Spieler, der bei uns in Zukunft hat. Aber ich denke, das wissen unsere Zuhörer auch, wenn sie den Drive ab und zu gehört haben und meine Hymnen auf Len Roberts gehört haben.
Oh ja, die
Die waren selten gut.
Seltenst. Und man muss ja auch dazu sagen, um mal Bud Spencer zu zitieren, was ist mit den Kohlen?
ne? Kennst du das Video? Du hast das Video, glaube ich, auch bei uns in die Gruppe
natürlich
gestellt. Natürlich. Da gibt's so 3-4 Videos zu. Weißt du jetzt mit der Co. Ich kann mich da beömmeln.
Vier Fäuste gegen Rio, also, aber um mal wieder auf die harte Realität zu kommen, der junge Mann hat nun nicht schlecht bei uns verdient und das konnte er nur überhaupt nicht in irgendeiner Art und Weise durch Gegenwert irgendwie wieder recht machen. Von daher, also er hat die New England-Vergangenheit, das war's aber auch schon.
Aber das muss man mal sagen, trotz dessen, dass er halt bei PFF der schlechteste Linebacker ist, ich glaube sogar mit Abstand, hat es zum Beispiel Sam Aguavone nicht geschafft, ihn zu verdrängen. So. Und das zeigt auch, dass Sam Aguavone, auch wenn cooler Typ und er hat halt auch seine Plays gehabt in der letzten Saison, aber insgesamt das nicht genug ist einfach. Und da muss man halt mal gucken, was damit passiert. Ich denke, es wird einen frühen Linebacker geben im Draft, weil einfach wir Defensive-Minded Head Coach haben und dementsprechend da das auch eine wichtige Position ist oder sein kann für deine Defense. Und deswegen gehe ich davon aus. Insgesamt Linebacker-Position würde ich sagen, ich glaube, Michael wird mir da nicht zustimmen, aber es war unsere schwächste, obwohl wir am Anfang der Saison gesagt haben, auf Linebacker sind wir gut besetzt, war es unsere schlechteste Unit.
Ja, sie hatte ja auch mit mehreren Verletzungen oder mit angeschlagenen Spielern zu tun, dass man dann jetzt nicht wirklich davon ausgehen könnte, dass man über die Saison hindurch gesehen einen Linebacker-Core dabei hatte, auf das man sich konstant verlassen konnte. Und das war so ein bisschen das Problem.
Ja, trotzdem. Da habe ich trotzdem mehr erwartet.
Ja, musstest du auch, klar.
Ich will nicht sagen durchgefallen, aber stark hinter den Erwartungen zurückgeblieben. So, das wird, also, ja, wenn ich jetzt Kyle Van Noy und Andrew Van Ginge so ein bisschen als Sonderposition auf Edge ausnehme, also Baker, Roberts und die anderen genannten, ja, war nicht so gut. Aber nützt nichts. Gut, dann haben wir schon mal so die Hälfte hinter uns gebracht. Jetzt ist die Frage, willst du erst über die Cornerback oder erst über die Safety sprechen?
Wir können sie auch alle vier zusammen machen.
Vier?
Also in der Regel, wenn wir über die Starter reden. Ne, oder über die großen vier.
Ja, ich. Aber dadurch, dass. Also, wir können ja über die Starter sprechen, aber das Problem, in Anführungsstrichen Problem, ist doch ganz einfach, dass wir nicht in der Base-Defense spielen. Also dadurch, dass wir halt oft mit fünf oder mehr,
ja.
Also dass wir, ist halt klar, dass, also gut, fangen wir an mit Xavier Howard, mit Byron Jones, Bobby McCain und Eric Rowe. Das sind ja die vier, auf die du hinaus willst.
Nein. Ehrlich gesagt tatsächlich nicht, weil zu Xavier Howard wollte ich nichts sagen, muss ich auch nichts sagen, spricht für sich. Da,
ne? Von welchen, was redest du denn, Tobias? Du machst mich wahnsinnig.
Um jetzt mal Micho zu zitieren, ich bin Ogene, Needham, Jones, Davis. Also über die Cornerbacks wollte ich zuerst reden.
Ach so. Boah, ey, ich stehe hier auf dem Schlauch und keine Ahnung, was du von mir willst. Und wir machen alle zusammen und ey, mach mich doch nicht so wild, Bursche. Ey.
Ja, also
Jungchen.
Ich denke, derjenige, über den wir am wenigsten heute reden müssen, ist Xavier Howard. Was anderes als Elite. Ja, was willst du sagen? Elite, Punkt.
Er ist tatsächlich bei PFF Nummer 2 an Cornerbacks, weil J.E. Alexander davor ist.
Naja.
Gut, ist halt Play-to-Play. Kann man tatsächlich, sehe ich halt auch nicht so. Ich verstehe, wenn Leute das, ich hatte auch auf Twitter mal eine Diskussion. Aber dafür ist die Leistung, 10 Interceptions einer Saison zu fangen, ist für mich zu groß, als wenn ich sagen würde, dass die sonstige Leistung das komplett übertünchen würde. Dementsprechend sehe ich Xavier Howard deutlich vor J.E. Alexander und habe ihn auch als, gerade wegen diesen 10 Interceptions, dann auch für mich für eine so outstanding Leistung insgesamt, ist es für mich Defensive Player of the Year. Kurz zur Einordnung. Warum er bei PFF auch in Anführungsstrichen nur an 2 ist. Weil es halt da nicht um, er hat 10 Interceptions gefangen, das sind 10-mal richtig geile Grades, aber er hat halt 936 Defensive Snaps gespielt, davon 583 in Coverage. Das heißt, da bleiben noch 573 Coverage Snaps, in denen er keinen keine Interception gefangen hat. Ne? Deswegen, also nur um das einzusortieren jetzt. Nicht, dass hier heißt, was, warum, wieso, weshalb. Gut, ja, Byron Jones.
Zu wenig. Muss man ganz einfach sagen, es war für das Geld, was er verdient hat und für die Rolle, die er bei Miami einnehmen sollte, hat er gegenüber von Xavier Howard nicht nur einmal ordentlich abgestunken. Und ob das jetzt daran gelegen hat, dass er zwischenzeitlich auch eine Verletzung hatte, ob es daran gelegen hat, dass er so 50-50 Plays nicht für sich entscheiden konnte. Ich glaube, gegen die Falcons, glaube ich, war das, wo er eine Interception hätte fangen können, wo der Wide Receiver ihm dann aber den Ball klaut und einen Touchdown erzielt.
Oh.
War das gegen die Cardinals?
Ja, es war, ich glaube, ja.
Ne, also so in der Richtung. Und er hat sich gerade auch da in dem Spiel von Christian Kirk einmal und in manchen Spielen ordentlich vernaschen lassen und konnte die herausragende Stellung, die er eigentlich hätte einnehmen sollen in der Secondary der Miami Dolphins als No-Fly-Zone und was wir da alles gesagt haben, konstant nicht auf die Kette bringen. Und da muss im nächsten Jahr auf jeden Fall mehr kommen. Ansonsten hat Miami ganz schön viel Geld ausgegeben.
Okay, das haben wir sowieso. Also.
Ja, aber wenn es das wenigstens wert gewesen wäre, dann könnte ich damit leben. Aber naja, wenn er in manchen Spielen nur drittbester Cornerback ist, dann weiß man schon, wo die Reise hingeht.
Also so schlecht fand ich ihn tatsächlich nicht. Aber also es ist für das Geld, was er bekommt, zu wenig. Das muss man ganz klar sagen. Also da muss nächstes Jahr mehr kommen. Ja, also schwierig. Also gerade weil Xavier Howard halt so viel weggefangen hat, ist er so ein bisschen zurückgeblieben, wobei ich auch bei ihm sehe, dass er in der zweiten Saisonhälfte stärker war als in der ersten Saisonhälfte, wobei er auch da verletzt war. Ja. Und dementsprechend muss man da auch gucken, wie kommt er in die nächste Saison rein. Aber für mich auch eher hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Nick Needham wird von vielen wahrscheinlich mehr abgefeiert, als eigentlich war, weil er war für mich total unbeständig. Er hatte halt wirklich sehr, sehr starke Spiele, das muss man sagen. Aber er hatte auch Spiele, wo er auch einfach non-existent war. Das muss man halt auch so sagen. Im letzten Spiel gegen Buffalo zum Beispiel, im Spiel gegen New England zum Beispiel, gegen Kansas City zum Beispiel, ja. Denver war auch so ein Ball. Also, und dann hat er natürlich Spiele wie gegen die Chargers, wo er phänomenal gespielt hat, oder auch gegen die Jets im zweiten Spiel hat er richtig stark gespielt, oder auch gegen Cincy. Ja, da hat er dann, ist er richtig eskaliert. Aber das sind für mich viel zu inkonstant, um halt wirklich zu sagen, der ist es. So. Ich meine, was er geschafft hat, er hat für die zweite Saisonhälfte einen Starting-Posten gehabt. Er hat es geschafft, nur Igbinoghene zu verdrängen. First-Round-Pick ist jetzt nicht so eingeschlagen, aber muss man auch sagen, nur Igbinoghene spielt Cornerback das dritte Jahr, wo er Cornerback, glaube ich, gespielt hat. Der ist 20, der war der jüngste Spieler der NFL in der letzten Saison. Der braucht seine Zeit und ich glaube, die bekommt er und er hat quasi das durchgemacht, was Nick Needham die Saison vorher durchgemacht hat. Nick Needham ist reingekommen, er hat eine richtig schlechte Preseason gespielt, dann ist er reingekommen, hat schlecht gespielt, wurde von den Dolphins sogar released. Ja, Nick Needham ist rausgeflogen bei den Dolphins, man hat ihn zurückgeholt und dann fängt er langsam an zu liefern, nachdem man ihn dann nochmal trainiert hat, aufgebaut hat und dann kam er ja erst. Und bei Noah Igbinoghene, den hat man logischerweise nicht rausgeschmissen, weil es zu viel Geld gekostet hätte. Aber da erwarte ich mir in der nächsten Saison halt den Sprung, weil machen wir uns nicht vor, das, was Noah Igbinoghene gezeigt hat, diese Saison war auch deutlich zu wenig. Dementsprechend würde ich sagen, Byron Jones hinter den Erwartungen zurückgeblieben, genauso wie Noah Igbinoghene. Nick Needham hat insgesamt, ja, ich sag mal so, wenn ich sage, von einer, er soll insgesamt eine 3 bekommen, die kriegt er. Er hatte aber zu viele Spiele, wo da eine 5 steht. Weil er halt auch Spiele hat, wo er eine 1 für kriegen kann. Sondern das ist mein Problem, was ich mit Nick Needham habe. Auch hier sehe ich ihn nicht ganz so schlecht wie PFF. PFF hat ihn auf 104 von 121 Cornerbacks.
Ja, die Frage ist halt auch, was wir von einem eigentlichen Ergänzungsspieler, der er ja eigentlich sein sollte, erwarten können, erwarten dürfen und erwarten müssen, solide. Das ist das, was auf ihn zutrifft. Und klar, über Noah Igbinoghene müssen wir nicht großartig reden. Er hat verdammt viel Lehrgeld gezahlt. Er hat das durchgemacht, was wir vor der Saison für ihn positiv vielleicht erwartet haben, dass er einige Targets kriegt und getestet wird. Es gab einige Matchups, die er wirklich jämmerlich verloren hat, aber die Gründe hast du schon genannt. Und ich habe so die Hoffnung, dass er im Verlauf vielleicht der Preseason, wenn er mal eine vernünftige kriegt, ne, weil das hatte er auch alles nicht gehabt. Und auch der Nummer 8 Pick der Lions, Gott, wie heißt er jetzt?
Nummer 8? Du meinst Nummer 3?
Nummer 3, ja.
Jeff Okuda.
Ja, genau. Jeff Okuda, der musste ja auch einiges erleiden am Anfang. Und es haben ja viele Rookie-Cornerbacks dieses Jahr echt verdammt viel Lehrgeld bezahlt. Von daher, er ist noch jung, er hat noch Zeit, er kriegt die Zeit. Er musste nicht sofort einschlagen. Wenn er ein deutliches Improvement zeigt zu dem, was dieses Jahr war, im nächsten Jahr, dann werden wir auch an dem noch unsere gute Freude haben, schätze ich.
Ja gut, ich meine, das mit den Rookies, das war ja bei uns auch so, wo wir gegen Jacksonville gespielt haben. CJ Henderson, der von Parker komplett gesmoked wurde.
Ja.
Er hat komplett auseinandergenommen. Dann hat er 5 von 5 zugelassen für 62 Yards und einen Touchdown. So, das war halt, das ist halt bei den Rookie-Cornerbacks dieses Jahr. Gerade in der ersten Saisonhälfte, in der zweiten Saisonhälfte haben sich einige tatsächlich gefangen, muss man auch sagen. Da sind dann einige doch aus der Asche gekommen. Aber in der ersten Saisonhälfte, holy smoly, wurden da aber viele mal eben richtig vorgeführt. Und natürlich, gegen Devante Parker ist jetzt auch für einen Rookie-Cornerback nicht das einfachste Matchup.
Das stimmt allerdings.
Das dazu, ja. Insgesamt sage ich da auch, also ich glaube, wenn ich es jetzt mit den Linebackern vergleiche, sage ich, okay, wir müssen da gar nicht so viel nachbessern, weil wir eigentlich die Qualität haben. Auch wir haben die Qualität auch über mehrere Jahre jetzt unter Vertrag. Aber die Qualität muss ich halt nächste Saison mal zeigen. Das ist definitiv, muss kommen. Das erwarte ich auch bei den Kosten, die da auf uns zukommen. Von daher schauen wir mal.
Vor allen Dingen musst du ja, um mal unsere Gegner zu verstehen, auch davon ausgehen, dass vielleicht nicht unser bester Cornerback die meisten Targets bekommt. Weil ich glaube, Xavier Howard hat, glaube ich, 101 Targets in der Saison gesehen und Byron Jones 73. Also gut, wenn ich den Ball 100 Mal auf Xavier Howard schmeiße und seine Qualität kenne, dann muss ich mich auch nicht wundern, wenn ich 10 Interceptions in der Saison dabei rauskriege. Das wird im nächsten Jahr tendenziell eher weniger werden, gehe ich davon aus. Dass vielleicht nicht jeder Quarterback gerne in die Coverage von Xavier Howard reinwirft. Muss man von ausgehen, zumindest.
Ja, natürlich. Aber dadurch haben wir halt, wir haben halt Byron Jones, von dem ich mir nächste Saison mehr erwarte. Noah Igbinoghene sollte nächste Saison definitiv nochmal was sagen. Und es könnte auch sein, dass im Draft nochmal was kommt. Und Nick Needham. Also, wir haben da schon eine sehr, sehr gute Truppe zusammen. So, die muss halt dann, gerade wenn kaum mehr auf Xavier Howard, es wird immer auf Xavier Howard geworfen werden. Einfach weil wir ihn so aufstellen, dass man ihn nicht komplett rausnehmen kann. Das haben die Cardinals, da haben wir es ja gesehen. Ja, da hat er dann vielleicht die eine oder andere Pass-Interference bekommen. Die eine oder andere war vielleicht nicht berechtigt, aber zumindest hat man gesehen, selbst da, ja, kann er gegen die großen Wide Receiver bestehen. Gut, kommen wir zur letzten Positionsgruppe, wa?
Jo, kommen wir wohl.
Die Safeties. Bobby McCain, Brandon Jones und Eric Rowe. Dazu haben wir noch Clayton Fijadellum, der 14 Snaps gespielt hat, Jamal Perry mit 140 Safety Snaps und Kevon Frazier mit 48 Snaps. Nator Lee hat keinen Snap gespielt. Wir haben tatsächlich Terrell Bonds auch unterschlagen bei Cornerback, aber ich glaube, das ist ein Spiel, über den wir uns nicht weiter unterhalten müssen.
Wir haben uns ja am Anfang der Sendung schon mal über ihn unterhalten.
Warum ist er denn hier schon drin mit den Noten, wenn ich aus... Okay, egal, sorry, mein Fehler.
Ja, wird dich in deinem Leben verfolgen.
Ich denke, James Bond und so.
Ja, genau.
Gut. Die Safeties, Tobi. Ich meine, Micho würde sagen, alles schlecht. Oh, wenn er das hört, dann kriege ich schon wieder Schimpfe, wie ich sowas sagen kann.
Naja.
Nein. Ich meine, wir wissen alle, dass Micho jetzt nicht der größte Fan von unseren Safeties ist. Das kann man verstehen. Ja, lassen wir es. Wie gesagt, es ist unfair, wenn ich jetzt irgendwie Diskussionen aufbaue, die nicht hier sind.
Das kann man verstehen. Deswegen, Punkt.
Gut, was sagst du denn zu unseren Safeties?
Wir stehen in der dankbaren, in Anführungszeichen, in der dankbaren Lage, dass wir auch bei den Safeties in unserem Rebuild die Möglichkeit hätten, hier eine Veränderung durchzuführen. Das liegt schon allein an der Vertragsstruktur unserer Safeties. Ich fange mal an mit Kevon Frazier, war unsere Nummer 4 oder unsere Nummer 5, war jetzt nicht besonders auffällig, hat in den Special Teams, für die er eingesetzt war, eigentlich immer ganz gut ausgesehen, hatte jetzt für das normale Defensive-Spiel nicht so die Rolle und nicht so die Auswirkungen. Muss er aber auch nicht haben. Gebt dem für nächstes Jahr einen Minimalvertrag. Wenn er für die Teamchemie gut ist, dann reicht der. Ein bisschen enttäuscht bin ich von Clayton Fedulem. Haben wir geholt als Special Teams Captain. War aber im Endeffekt auch nur das. Und ob ich einem Special Teams Captain 3 Millionen im Jahr bezahlen muss, ist so die Frage. Ich denke, wir könnten uns da an der Position günstiger vielleicht noch besser aufstellen, dass wir die Rolle einigermaßen gut verteilt bekommen. Brandon Jones, der Rookie, besser als ich das erwartet hatte, ehrlich gesagt. Also hat seine Sache schon recht ordentlich gemacht und hat im Verlauf der Saison gezeigt und angedeutet, dass wenn er weiter improven kann und wenn er sein Spielverständnis weiter einbringen kann, sicherlich in der Lage ist, über kurz oder lang in 1 bis 2 Jahren vielleicht auch Starting Safety zu sein. Oh, ne? Gut, was mir so ein bisschen Sorgen macht und was auch für mich vor der Saison ein bisschen überraschend war, war, dass wir unser Safety-Duo Bobby McCain, Eric Rowe nicht verändert haben. Eric Rowe, solide. Also leider nicht viel mehr, solide. Er hat seine Erfahrung hin und wieder mal zeigen können, aber man hat gerade auch, weil wir ja Spiele gegen Titans hatten, die jetzt nicht gerade zu den Schwächsten der Liga gehören, es war seine Aufgabe, die Titan-Coverage zu machen. Er hat gegen die Spitze dieser Positionsgruppe ziemlich alt ausgesehen. Und von daher ist es zwangsläufig, dass man über seine Zukunft nachdenken wird, ob man sich nicht vielleicht da verändern muss und vielleicht verändern sollte. Also den sehe ich tatsächlich auf der Kippe. Anders ist die Entscheidung bei Bobby McCain, aber da bin ich auch nicht objektiv, weil ich finde, dass Bobby McCain einfach zu Miami gehört und dass er auch so in der Mannschaftsstruktur eine wichtige Rolle einnimmt. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, in welchem Spiel das war. Ich glaube, gegen Denver.
Da war er bei den Plays, wo es dann drauf ankam, war er nicht auf dem
Feld. Ne? Da hat man dann gesehen, wenn er auf dem Feld ist, spielt er nicht auffällig, aber es fällt auf, wenn er nicht spielt. So, um das mal so zu sagen. Er mag nicht der beste Safety sein, er ist aber mit seiner Spielintelligenz und mit seinem Spiel wichtig für das Gesamtgefüge der Mannschaft. Was da eine Rolle spielt, ist seine Vertragsstruktur. Wir könnten relativ viel einsparen, wenn wir ihn cutten, traden, was auch immer. Und ich bin mir nicht sicher, ob wir mit dem Geld, was wir Bobby McCain zahlen im nächsten Jahr, nicht auf der Safety-Position, weil er ist ja von Hause aus eigentlich kein Safety, nicht vielleicht was finden oder einen Spieler finden, der vielleicht sogar noch besser zu dem passt, was wir in der Secondary abbilden wollen. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich möchte diese Entscheidung nicht treffen wollen und ich bin gespannt, wie sie ausfallen wird.
Hattest du gesagt, wie viel er verdient nächstes Jahr?
Nein, hatte ich nicht gesagt. Soll ich den Vertrag mit von Bobby McCain einmal kurz umreißen? Das könnte ich nicht.
Das wäre doch.
Das könnte ich
einfach natürlich nur so als kleinen Ausblick, wenn wir drüber sprechen, dann haben wir es auch komplett und dann müsst ihr euch da draußen auch nicht in diese Cap Space Sachen. Also ich hatte gelesen, dass er tatsächlich sehr, sehr günstig gecuttet werden kann und deswegen Miami da durchaus die Möglichkeit hat, sich sehr schnell zu verändern. Ich weiß nicht, wie es bei Eric Rowe aussieht.
Etwas weniger. Da sparen wir, glaube ich, wenn wir den cutten, nagel mich nicht drauf fest, knapp 2 Millionen aus dem Kopf gesagt. Ich könnte es gleich nochmal nachgucken. Gut,
ist die Frage, wie viel Dead Cap er dann immer noch. Wenn er dann 500.000 Dead Cap hat, dann ist das okay. Wenn er 3 Millionen Dead Cap hat, dann muss ich da weniger drüber nachdenken.
Ne? Ja, klar.
Deswegen.
Es zählt ja immer die Spanne zwischen Cap Hit und Dead Cap. Das ist ja allen klar. Und je größer die Zahl wird, die dazwischen ist, ist es natürlich immer lukrativer. Und gerade bei Bobby McCain bei einem reinen Cut würden wir 5,5 Millionen bis 6 Millionen einsparen können. Und für 6 Millionen auf der Safety-Position kann man schon
ein bisschen shoppen.
Ordentlich Reibach machen, sagen wir es mal so. Und es ist ja nicht gesagt, dass wir vielleicht nicht noch einen Blöden in Anführungszeichen finden, der gerade diesen Spieler sucht, der Bobby McCain haben möchte, weil der Schlechteste ist er nicht. Das ist auch klar. Vielleicht gibt es ja jemanden, der für ihn traden möchte und uns einen Day-3-Pick noch zur Verfügung stellen möchte, um den Vertrag dann zu übernehmen. Also wie gesagt, ich bin gespannt, wie die Zukunft und ob die Zukunft von Bobby McCain bei den Miami Dolphins liegt. Ich bin mir nicht sicher, ehrlich gesagt.
Ja, also sicher bin ich mir auch nicht. Das definitiv nicht. Ich fände es schade, also wie gesagt, weil ich habe das Problem bei den Safeties ist ja immer, wofür sind sie jetzt genau verantwortlich? Ne? Also ist es jetzt, wenn Big Plays passieren, wie groß ist die Schuld bei den Safeties, weil sie nicht da waren? Wie groß ist die Schuld bei den Cornerbacks, weil sie nicht mehr da waren? Also, es ist immer, müsste man sich wirklich Snap für Snap anschauen. Und manchmal ist es halt, egal welche Analytics-Seite man sich anschaut tatsächlich, gibt es da die unterschiedlichsten Werte für zugelassene Catches, für Targets und so weiter und so fort. Deswegen ist das nicht so einfach. Für mich Brandon Jones tatsächlich positiv, auch überrascht. Eric Rowe hat sich für mich tatsächlich zurückentwickelt, wenn man überlegt, wie gut er die Tight Ends, die Dolphins waren letzte Saison 2019 eine der besten Mannschaften gegen Tight Ends. Auch wenn wir immer gesagt haben, boah, Tight Ends. Hm. Aber jetzt mit dieser Saison, Eric Rowe, der wurde ja wirklich von Kelsey, von Waller, er wurde ja einfach, das war ja, okay, hey, hallo Erik, cool, dass du da bist. Und jetzt zeige ich dir mal, wie man Bälle fängt. Und du darfst mir aus nächster Nähe dabei zugucken. Aber das war halt wirklich viel zu wenig. Und Bobby McCain gilt als super intelligenter Spieler, als so mit der intelligenteste, wenn man den Beatwritern glauben darf, den die Dolphins in der Defense haben. So, jetzt ist die Frage, ist ja das Geld wert? Und da muss man halt wirklich eine Entscheidung treffen, ob oder ob nicht. Und Michael sagt ja immer wieder, er würde ihn ganz gerne wieder zurück in den Slot holen. Ich weiß nicht, ob das wirklich die gute Idee ist, gerade wenn wir nur Benogany haben. Natürlich, wenn sich nur Benogany nicht weiterentwickelt und wir zum Beispiel im Draft jetzt eine Zaire Adeline den Safety draften irgendwie Ende Runde 2 oder in Runde 3 oder Runde 4, je nachdem. Ist schwierig zu sagen gerade, weil er auch, ich glaube, er ist auch beim Senior Bowl dabei. Und dementsprechend ist es nicht so einfach zu sagen, wo er am Ende landet. Ist ja auch noch lange dieser Draft-Prozess. Aber wenn der sich nachher besser rausstellt und für die Position von Bobby McCain übernehmen kann und Bobby McCain dadurch frei ist und wir ihn bezahlen, kann man auch Bobby McCain wieder zurück in Slot holen. Und dann muss man wirklich gucken, was passiert mit Nick Needham und mit Noah Benogany. Und dann weiß man nicht. Aber ich fand unsere Safeties nicht überragend. Ich fand sie okay, gut, durchschnittlich, mal ein bisschen schlechter, mal ein bisschen besser. Tatsächlich ist das auch, wenn man sich die Noten oder wenn man nach PFF geht, Nummer 54, 58, 65 von 93. Also insgesamt ist diese Gruppe irgendwo im Mittelfeld anzusehen. Mittelfeld, Eric Rowe im hinteren Mittelfeld. Ich denke, das ist auch realistisch, wenn man sich die Liga anguckt. Also, man muss ja sagen, dass wir individuell gar nicht so die Top-Spieler haben, oder? Also, wenn man sich jetzt die Einzelspieler anguckt, haben wir außer Xavier Howard, der natürlich überragend gespielt hat, Enno van Ginkel hat halt nicht so viele Snaps gesehen. klar, ja, klar. Ist das, sag ich mal, von der Defense-Breite her jetzt solide in der Spitze, aber jetzt auch nicht so viele. Und da ist ja immer so die Frage, die Dolphins sind zwischendurch mit die beste Defense gewesen der Liga. Sind für mich, weiß nicht, wir können das gerne mal jetzt einsortieren noch. Die Rams waren für mich die Top 1 Defense am Ende der Saison, muss ich sagen. Weiß ich, für dich auch, Tobi?
Würde ich so nicht sagen, aber in der Spitze ist das immer schwer zu entscheiden.
Ja, aber wer war für dich denn die Top 1 Defense?
Also, wenn du mich so fragen würdest, ne?
Ich frag dich so.
Ja, das hatte ich befürchtet, dass du mich so fragst. Das könnte ich dir spontan jetzt so, wer die Top-Defense ist, gar nicht beantworten. Also, ich hatte ja eben schon angedeutet, mir hat Tampa Bay gefallen. Buffalo hatte zwischenzeitlich ein bisschen zu krebsen daran, dass auf einmal kein Linebacker mehr da war. Wie gesagt, unsere fand ich war okay. Ich hatte sie in der Fantasy und sie hat mit ihren Big Plays mir immer gute Dienste geleistet und so manches Spiel bei rausgehauen. Aber also ich würde jetzt würde bei Nummer 1 Defense nicht automatisch auf die Rams kommen. Da kommt zu viel des Glanzes in Anführungszeichen von Aaron Donald auf die gesamte Defense der Rams, Top 5 ja, bestimmt.
Du hast ja immer noch Jalen Ramsey. Also die ganze Defense, also okay, ja, müssen wir uns nicht länger drüber unterhalten.
Doch, aber wir reden ja jetzt von Nummer 1, ne? Wir reden jetzt nicht von
Aber wer wäre dann für dich sonst die Nummer 1 Defense?
Könnte ich dir jetzt gar nicht sagen, aber wenn du mich fragst, wer die Top Defense ist, würden bei mir nicht automatisch die Rams als erste würden mir nicht automatisch die Rams einfallen, sagen wir mal so. Und das ist für mich ein Grund, weswegen ich sage, eher nicht Nummer 1.
Ja, aber die muss dann ja, wenn ich sage, wer ist die Nummer 1 Defense, muss der eine Defense dann einfallen.
Nein, das ist wie mit der Goat-Diskussion. Ich kann dir nicht sagen, wer für mich der Beste ist, aber mir fällt nicht automatisch Tom Brady ein. Mir hat zum Beispiel Washington hat mir ganz gut gefallen als Defense.
Also tatsächlich, also okay, worauf will ich am Endeffekt hinaus? Okay, wir haben die Rams, wir haben Washington, wir haben die Steelers, Dolphins. So, Buccaneers, Saints Defense war auch stark. Ravens Defense war auch nicht so schlecht. Die Bills fand ich tatsächlich hinter den Erwartungen zurückgeblieben ein bisschen. Ich würde aber tatsächlich sagen, dass die Dolphins die Saison eine Top 5 Defense hatten. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Also für mich ist so, LA und die LA ist für mich halt die 1, so Punkt aus. Steelers haben für den Großsaison auch besser gespielt als wir in der Defense. Die haben halt, ja, die Offense getragen. Hat unsere Defense auch, aber nicht in diesem Maße. Washington ist immer stärker geworden und war am Ende tatsächlich auch ein bisschen Head-to-Head würde ich denen vielleicht auch die Edge geben tatsächlich. Aber dann so auf 4 mit den Buccaneers, Saints, wir so in einem Mix. Und ich würde uns auf jeden Fall gegen einen von den beiden die Edge geben, sodass wir in den Top 5 definitiv vertreten werden. Wie siehst du das?
Also aufgrund der ganzen Dinge, die wir da analysiert haben und wo wir gesagt haben, da und da ist noch Luft nach oben. Top 10 bestimmt, Top 5 wahrscheinlich so 6, 7, 8, sowas um den Dreh. Da geht noch wesentlich mehr. Und
Tobi, wir sagen jetzt Top 5, dann kann ich eine reißerische Überschrift für die Folge nehmen.
Ja, ey, da gut, dann sage ich halt 5 und glaub nicht dran.
Nein, Spaß. Du hast 6 bis 7. Ich hab das gesagt, deswegen kann ich auch die Titel so nennen.
Ja, ja.
aber ich fand's, also wir haben uns schon stark verbessert, wenn ich überlege, dass wir
natürlich
Nummer 32 waren. Letzte Saison.
Ja. Ja, da müssen wir nicht drüber reden, dass das ein riesen Sprung nach vorne war und dass das wesentlich besser und um Längen besser war als das, was wir da in den Jahren davor gesehen haben. Ich meine, solche Experten wie Matt Burke, Vance Joseph und wer da alles für unsere Defenses verantwortlich war und was wir da teilweise für Defense-Leistungen erleiden mussten, das war schon
erleben durften, hallo?
Ja, das kann man auch so sagen, ja. Also es ist ui.
Ich meine, man muss sich das ja mal auf der Zunge zergehen lassen. Wenn ich jetzt EPA per Play mir anschaue, nur mal so als eine der Nummern, weil ich wurde ja auf Twitter so ein bisschen Spieltag vor Schluss habe ich ja schon so ein bisschen, wenn die Dolphins die beste Scoring-Defense sind. Gut, das haben wir gegen die Bills dann gnadenlos verkackt und sind auf 4 gelandet. Wir haben ja tatsächlich über den Lauf uns so ein bisschen verbessert, aber wenn ich mir das EPA per Play per Drop-Pack, also Wurfversuch, angucke, ist es tatsächlich so, dass wir letzte Saison 29 waren und diese Saison auf Nummer 4. So, und das ist halt eine Entwicklung, das ist eine Analytics-Stats. Das heißt, es ist nicht nur ein einfacher, wir haben so und so viel Yards zugelassen und was man auch sagen muss, wir lassen ja viele Yards zu. Ja, aber wir spielen halt Bend, Don't Break.
Ja.
So, und das ist halt das haben die Patriots perfektioniert gehabt über die letzten 2 Jahrzehnte, muss man sagen, weswegen sie auch so erfolgreich waren. Also ich muss sagen, insgesamt bin ich sehr, sehr zufrieden gewesen mit unserer Defense und da kann man noch definitiv dran schrauben, das haben wir jetzt ja auch festgestellt. Viel kam übers Coaching, ja, da muss man auch den Hut ziehen vor Brian Flores und Josh Boyer. Tatsächlich, also dem Defensive Coordinator, dem muss man auch mal einfach Credit aussprechen, weil es ist nicht nur Brian Flores. Und dementsprechend, also ich bin zufrieden. Ich würde sagen, wenn ich eine Note geben müsste, würde ich sagen, Expectation exceeded oder exceeded expectation. Ich weiß es gerade gar nicht, wie rum es heißt. Auf jeden Fall Erwartung übertroffen. Und es war deutlich. Definitiv. Doch, doch. Wie würdest du im Endeffekt die Defense bewerten?
Ich würde sagen, besser als gedacht. Viel besser als befürchtet. Ein Tick schlechter als erhofft. Ich hatte tatsächlich auf ein bisschen mehr gehofft, aber wir haben ja schon analysiert, an welchen Schräubchen es noch zu drehen gilt und an welchen Stellen wir noch ein bisschen was tun können oder tun wollen, genau, richtig, ja, gerade bei der Defense, ne, um es vielleicht noch besser hinzubekommen. Weil das Potenzial, und das ist ja das Tolle, deswegen habe ich vor dem R-Wort nicht so viel Angst. Ne? Es mag an der einen oder anderen Stelle dieses zurückgeben, aber wir haben auch genug Stellen, an denen es noch eine Verbesserung geben kann. Und darauf hoffe ich im nächsten Jahr. Dass wir diese Regression nicht erleben, sondern dass es sich anderweitig wieder ausgleicht und vielleicht sogar noch ein bisschen besser wird. Weil, sind wir uns mal ganz ehrlich und bilden wir mal einen Cliffhanger auf die nächste Woche, wirklich was tun und wirklich verbessern wollen wir uns ja in der Offense. Wusch.
Was?
Das war der Cliffhanger für die nächste Woche.
Ach so, wow. Wow. Ich war gerade so. Ich habe mir gerade nebenbei Twitter aufgemacht, weil ich wollte gucken, ob wir noch irgendwelche News haben, weil die ganzen Senior-Sachen, Carlos Boogie Bashman, Wide Receiver, oder? Nee, doch, Wake Forest oder Edge Defender, ich komme gerade nicht drauf, hat auf jeden Fall ein starkes Statement gesetzt. Creed Humphrey wird schon gefeiert im Dolphins Twitter. Das wird auf jeden Fall spannend.
Wird Charles Dickerson, Landon Dickerson auch von Alabama. Also, ne? Center müssen wir uns wohl nicht so.
Ich habe da schon ein bisschen reingeschaut. Mein Lieblingsspieler ist ja leider nicht dabei. Tyler Linderbaum hat sich ja nochmal dafür entschieden, am College zu bleiben. Dieser doofe Typ. Aber ja, es ist, wie es ist. Und ja, auf jeden Fall Senior Bowl gibt's nächste Woche. Offense gibt's nächste Woche, hat Tobi ja schon.
Hier als Einwurf, wer sich den Senior Bowl ansehen möchte, DAZN oder NFL Network, Samstag 8:30 abends deutscher Zeit. Ich wurde danach gefragt, deswegen hatte ich das heute nachgeguckt und hab's noch im Kopf.
So. Dann wisst ihr alle, was ihr Samstag zu tun habt.
Samstagabend schön Football gucken.
Es gibt keinen Pro Bowl, dafür den Senior Bowl. Und ja, das auf jeden Fall werdet ihr nächste Woche mehr darüber hören bei uns. Da wird ganz, ganz viel auch schon in den Medien durchgesickert sein. Wir werden in der Gruppe diskutiert haben, aber dann werdet ihr nochmal konzentriert alles auf den Tisch kriegen. Die Gewinner, die Verlierer des Senior Bowls, weil es schon einfach verdammt wichtig ist. Gut, Tobi, bevor wir die 2 Stunden wieder reißen, unglaublich, und das zu zweit, zum Großteil zu zweit, hast du noch irgendwas, was reingekommen ist, was wichtig wäre, worüber wir heute unbedingt noch sprechen müssen?
Da wir immer noch keinen neuen OC haben und da sich nichts tut, nö.
Ich wette, wir haben am Donnerstagabend oder so und ich kotze im Schlaf.
Nee, ich wette mit dir, in einer halben Stunde kommt die News dann aus. So wie immer.
Herzlichen Glückwunsch. So wie immer. Wir haben jetzt Mittwoch 22 Uhr, also nur damit ihr Bescheid wisst, das ist die Benchmark. Gut, dann würde ich sagen, dann war es das auch schon wieder. Es hat mir wieder super viel Spaß gemacht. Es war meine Ehre, auch jetzt. Ich meine, Michael war jetzt nicht die ganze Zeit dabei, das ist so ein bisschen schade, aber auch nur so war es meine Ehre und hat, ja, wiederum mich super viel Spaß gemacht, weil es macht einfach immer jede Woche Spaß, über die Miami Dolphins zu sprechen.
Macht immer.
Ja.
Eins hätte ich sogar noch, bevor du deinen Abspann setzt. Ein Aufruf an die Community. Ich habe mir ein neues Mikro gekauft. Vielleicht könntet ihr ja mal ein paar Takte dazu sagen, wie ihr meine Tonspur jetzt findet. Ob es jetzt besser ist als vorher.
Ich hätte das erst nach der Folge gefragt. Also ich hätte irgendwann, ich glaube, unter dem Beitrag einfach geschrieben. Aber ja, lasst dazu bitte Kommentare.
Unbedingt.
Und was denkt ihr zu der Defense dieses Jahr? Ja, also wie habt ihr unsere Defense gesehen? Seht ihr das wie ich, eine Top-5-Defense oder ja Top-10-Defense? Wo müssen wir uns verstärken, wo müssen wir uns nicht verstärken? Wer muss sich verbessern, wer sollte auf dem gleichen Level weiterspielen? Lasst es in den Kommentaren, überall auf Twitter, auf, keine Ahnung, Instagram, schreibt mich voll, auf Facebook, schreibt uns überall voll. Und dann möchte ich ja sagen, ja, ihr kennt das Spielchen, auf Apple Podcast oder sonst wo. Uns gibt's jetzt auch auf Podimo, uns gibt's bei Amazon jetzt inzwischen auch. Lasst uns da ein Follow einfach da. Ja, es hilft uns schon ungemein weiter. Auf Apple Podcast vielleicht sogar eine positive Bewertung da lassen, wenn ihr sagt, das ist voll cool, was ihr hier macht. Und auf YouTube vielleicht einfach den Daumen hoch und ein bisschen zuhören, weil das auch für den Algorithmus super ist. Es tut uns was Gutes, es tut euch nicht weh. Und das ist ja das Wichtigste. Wir wollen ja nur euer Bestes. Und das sind die Likes auf YouTube. Nein. Wow. Das ist das für ein Lachen. Aber damit soll es das jetzt auch gewesen sein und damit bleibt mir auch nichts anderes mehr zu sagen als stay tuned and fins up.